Filme und vor allem Serien ist das, was uns bewegt aktuell hier und immer auf Cinema Strikes Back. Hallo.
Und Sand.
Und Sand.
Hallo, und Jonas. Comics. Hallo. Auch aktuell mit deiner
Sea-Offensive. Ja, aber das Problem ist, ich bin so ein bisschen lost jetzt, weil ich habe mir das neue Civilization geholt und ihr wisst, was passiert.
Bist du Wahnsinn?
Ihr wisst, was passiert, wenn sich Menschen.
Alfer, ja. Das sind einfach, du hast so hunderte Stunden deines Lebens versteckt. Ich weiß noch, wie wir vor über 10 Jahren mal Civilization zusammengezockt haben. Das war ein ultimativer Zeitfresser, weil wir damals noch keine Verpflichtungen hatten, noch gar nichts und einfach so nach der Arbeit konnte man zocken. Ja. Warum tust du das?
Ja, so Zeit ist relativ. Relativ, ne? Also, es ist so, du startest irgendwie Civilization 5 und dann ist irgendwie so 12 Stunden später, du hast die Nacht durchgemacht, hast du noch eine Runde. Es gibt keinen Zeitfresser, der so schlimm ist.
Ey, du hast ja gerade von Resident Evil, einem Spiel, was ja auch irgendwann ein Ende hat.
Ich hab's noch nicht mal durchgespielt!
Nein!
Ich bin noch mittendrin und ich will's unbedingt weiterspielen.
Aber das große Ding ist auch bei mir Civilization und generell sehr viele Aufbaustrategiespiele. Ich weiß, dass ich süchtig wäre und deswegen packe ich die nicht mal mehr an.
Ja.
So.
Ich hab's auf dem Tablet. Das heißt.
Oh Gott, vorm Schlafen gehen.
Im Bett schön gemütlich eingemummelt.
Aber ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und wollte euch mal so die Frage stellen in diesem Podcast: Wann wart ihr das letzte Mal in einer Serie oder einem Film, so allgemein einem Universum, so richtig verloren? Also wirklich so verloren, so wirklich so disconnected von eurem gesamten Bewusstsein und ihr wart nur noch innerhalb, ihr wolltet unbedingt mehr davon und ihr wart stundenlang darin verloren.
Ja, bei mir war das im September 2014, 2015, ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall über 10 Jahre her.
Ja.
Da habe ich angefangen, True Detective zu schauen.
Oh.
Ich habe viel Gutes drüber gehört.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwann erzählt. Es gibt am Ende von der 4. Folge
erste Staffel,
Es war halt, ich habe schon mega spät angefangen, die Serie zu schauen. Ich habe am nächsten Tag arbeiten müssen. So die ersten 3 Folgen fand ich schon gut, aber hat mich jetzt nicht so ultra krass gecatcht. Dann kam die 4. Folge und am Ende von der 4. Folge oder von der 3. Folge habe ich mir gerade.
Ist die 3. Folge, meine ich.
Da sieht man am Ende
so die Maske.
Da sieht man eine Figur und die hat so eine Gasmaske auf. Und dann gibt es so einen Freeze-Frame, man sieht das. Und diese Musik dazu, das hat so ein mulmiges Gefühl in mir ausgelöst. Und es war halt irgendwie schon so 0 Uhr oder 1. Aber ich musste unbedingt diese Serie zu Ende schauen. Es ging nicht anders. Ich war einfach körperlich und seelisch und psychisch nicht dazu in der Lage, das abzubrechen.
Was süchtig.
Ja, und also, was kann man sagen? True Detective ist meine Lieblingsserie.
Guckst du das nicht jedes Jahr oder so, die erste Staffel?
Ja, nicht jedes Jahr, aber schon so alle 2-3 Jahre auf jeden Fall.
Ja.
Und ich gucke halt nicht gern Sachen noch so 2-mal.
Ja,
unbedingt. Weil es kommen immer neue Sachen.
Ich liebe die erste Staffel auch über alles. Das ist wirklich eine der besten Serienerlebnisse meines Lebens. Ich stimme dazu. Bei mir ist es lustig, weil ich rede sehr selten darüber, aber ich war immer so richtig, richtig tief drin, wenn es um The Walking Dead ging. Also, als damals Staffel 1 rauskam, und ich bin so alt, dass ich da noch komplett bei Bewusstsein war und nicht nur irgendwie flüssig, ich habe die erste Staffel so
im Vergleich zu wem?
Ein Angriff hier gerade auf mich.
Vielleicht. Nein, aber
wenn ich war also, 10.
Wann kam das raus?
2010.
2010. Ja, hat man mit 10 die erste Staffel von The Walking Dead?
Nee, das ist schwierig. Nein.
Aber ich dachte halt so, Zombie-Serie. Also Zombie-Geschichte als Serie, ultra geil. Ich habe die erste Staffel so innerhalb von einer Nacht gebinged. Ich habe Staffel 2 durchgebinged. Ich habe, und dann bin ich halt zu den Comics gekommen.
Oh Gott.
Und diese Omnibus-Ausgaben, die sind halt, wie lang sind die? Haben die so 1100 Seiten oder sowas?
Ja, die sind schon, das ist wie.
Das sind Oschis.
Das ist wie so eine Bibel.
Da sind immer 48 Einzelcomics drin und, ich habe die dann meistens so innerhalb, ich habe die alle 3 so innerhalb von wirklich jeweils einem Tag immer gelesen. Ich weiß noch nicht, das eine Mal habe ich mich so sonntagmorgens im Bett so das rausgenommen und ich habe nur Pausen gemacht zum Essen und zum Duschen, aber teilweise beim Essen auch weitergelesen und dann halt bis abends einfach durchgelesen.
Aber ich finde, bei Comics, da passiert ja auch wirklich alles Schlag auf Schlag auf Schlag und du kannst die nicht weglegen.
Also
im Vergleich zu der Serie.
Ich bin auch, ich bin The Walking Dead Fan, aber vor allem von den Comics.
Ja.
Aber es ist jetzt so ein bisschen snobby auch da, aber also wer die Omnibusse sich nie irgendwie geholt hat, das ist wirklich eine Lese. Bitte?
Hat nicht
gelebt. Der hat nicht gelebt, ja.
Hattest du die denn physisch? Oder
ja, klar. Nee, die hatte ich physisch.
Ich finde aber Omnibusse, Bussi,
keine Ahnung.
Zu lesen ist wirklich schwierig. Ich finde, es ist ja wirklich so ein, als ob man so einen riesigen Oschi einfach
das ist
aufhaut.
Das Ding trainiert deine Arme.
Ja. Richtig. Aber ich finde es sehr unpraktisch zu lesen. Ich habe nämlich den Flashpoint Omnibus und es hat mir gar keinen Spaß gemacht, da drin zu lesen.
Ja, verstehe ich.
War irgendwann so, eigentlich sollte ich mir jetzt einfach das PDF downloaden und dann lese ich das.
Auf dem Tablet
ist unhandlich.
Auf dem Tablet ist alles bequemer und günstiger.
Ja, also ich habe The Walking Dead und True Detective beides noch nicht angerührt.
Ach, Lenny, du bist bei Serien. Du bist so ein krasser Filmhead. Du hast so unglaublich viele Filme gesehen. Aber wenn es um Serien geht, aber ich glaube, wir müssen alle irgendwie unsere Battles picken.
Das stimmt. Aber ich habe jetzt eine Serie gesehen, die ihr 100% nicht gesehen habt und die, in der ich aktuell sehr krass drin bin. Und ich will die einfach.
Sag Game of Thrones.
Die ganze Zeit.
Jetzt wird Lenny irgendwie das Verrückteste sagen, was irgendwie seit Wochen in diesem Podcast gesagt
wird. Nee, weiß ich nicht. Also, wie fang ich damit an?
Darf ich raten?
Nee, ja.
Du hast sie auf HBO Max gesehen.
Nee, tatsächlich nicht. Wir schimpfen ja immer über Netflix, so, dass bei Netflix nichts Gutes läuft. Da läuft aber aktuell eine fantastische Serie, die wirklich die hat so krasse Cliffhanger und man will einfach jede Folge weitergucken. Aber es gibt einen Haken. Ihr seid ja nicht die krassesten Reality-TV-Mäuse, oder?
Nee, überhaupt
nicht. Okay, das verstehe ich. Ich eigentlich auch nicht so 100%, aber diese Reality-TV-Serie hat ein Konzept, das haut euch aus den Socken. Das ganze Ding heißt Age of Attraction.
Und, ich kenn's.
Und es geht halt so um
Altersunterschiede.
Genau, ja. Und es sind halt so, das ist ein Pool aus Menschen, die 20 bis 60 Jahre alt sind. Und die alle dürfen sich ihr Alter nicht mitteilen. Und die matchen dann.
Okay, ich habe einen Clip draus gesehen, ja, okay.
Und die matchen dann halt innerhalb dieser Serie. Und irgendwann, wenn sich dann so ein Paar gefunden hat, dann kommen die in den Promise Room. Und dann versprechen die sich, dass sie so weiter daten wollen. Und dann verraten die sich auch gegenseitig ihr Alter. Und natürlich casten die Leute, die überhaupt nicht so aussehen, ihrem Alter entsprechend.
Mhm.
Und es gibt da Offenbarungen von Altersunterschieden, wo dir wirklich die Kinnlade runterfällt.
Der Social-Media-Algorithmus, der schiebt mir immer wieder mal Clips daraus zu. Und es teilweise gibt
so einen Highlight-Clip, glaube ich, ne?
Manchmal ist es so, es ist sehr unterschiedlich, wie Menschen das auch wahrnehmen. Manchmal ist es so ein bisschen verkraftbar und manchmal denke ich mir, ach du Scheiße, ne? Ist das schlimm, ja.
Ja, ich finde aber auch wirklich, die haben auch wirklich Leute gecastet, die sehen so aus wie 20 und dann sind die 40 oder so.
Ja.
Und ne, ich bin kein Fan von Altersunterschieden.
Oder sie sehen aus wie 20 und sind 40.
Genau, so und ich
andersrum.
Ich verteidige das nicht.
Andersrum wollte ich den Witz machen.
Ja. Das ist gleich nochmal gesagt.
Ja, ich habe das selber nochmal gesagt. Ja.
Das geht aber auch. Aber ich wollte dich ja nicht korrigieren, weil ich habe verstanden, was du mir sagen wolltest.
Das ist schön.
Lenny
hat verstanden, was ich sagen wollte.
Ja, habe ich. Also ich finde, man kann das auch mal
unkommentieren
lassen, Jonas.
Das Geile ist halt, Alpha ist, der hat gesagt, er ist verloren in was warst du noch von in The Walking Dead? Dabei bist du gerade voll in DC-Comics verloren. Das hat dein
Das hat so mein, ja, absolut, ja. Das stimmt, ja.
So, und ich bin in Altersunterschiede verloren.
Die beste Reality-Serie mit einem Attraction im Titel ist immer noch Naked Attraction. Falls
ich ja, ich kenne.
Und das ist immer so, wo Leute von unten nach oben nackt revealed werden.
Das ist so wild.
Das ist so. Es gab auch eine RTL-Serie, die hieß Stranger Sins. Und da geht es darum, Stranger Sins, so statt Stranger Things.
Moderiert von Johnny Sins?
Nee, tatsächlich nicht, aber es geht in so eine ähnliche Richtung. Also es ist Straight Porn eigentlich, so der bei RTL läuft, weil es geht darum, dass so Couples, die Schwierigkeiten beim Sex haben, irgendwie auf so eine Insel kommen und dann sollen die sich sextechnisch ein bisschen ausleben und mal neue Sachen probieren. Und das wird halt auch gezeigt und ich bin so.
Dann cosplayen die so als Demogorgon.
Ja, so
was?
Nein.
Stranger Sins.
Ach so.
das machen die nicht, aber also es wird halt sehr explizit sehr viel gezeigt und dann fahre ich dann auch so. Mein RTL.
Ich warte mal so 10 Jahre und wir reden so, habt ihr schon Fick Island gesehen? Da kommen 3 Leute auf eine Insel und dann ficken die. Das ist so der Next Step.
Aber ist das nicht eigentlich Love Island? Ist das doch schon.
Ja, aber es wird so gar nicht mehr verdeckt. Das ist einfach nur noch Porn. Herzlich willkommen auf Gonzo Porn Island. Sorry, tut mir leid. Okay, wir sind sehr abgedriftet.
Ja, ganz echt so. Wir waren dann auch über vom ÖR zu. Ist das jetzt ein RTL-Podcast einfach?
Ja, eigentlich schon. Du wolltest über Age of Attraction sprechen ursprünglich?
Ja, wollte ich. Also, so, es ist eine. Also, ich verteufel Altersunterschiede in sehr vielerlei Hinsicht. Aber bei dieser Serie muss ich sagen, der Unterhaltungsaspekt ist leider viel zu gut.
Der Running Gag hier auf Cinema Strikes Back ist, dass du kein Game of Thrones guckst und das abgebrochen hast oder abbrechen wirst oder möchtest oder was weiß ich, was da gerade bei dir abgeht. Und dann guckst du Age of Attraction und sprichst darüber hier im Podcast.
Es ist
vielleicht wäre das auch so eine cool in der Lore von Game of Thrones.
Aber da gibt es auch
The Age of Attraction.
Was?
Es kam nach
Ach so,
es kam nach, Zeit, dem, ja. nach der Ankunft der ersten Menschen kam The Age of Attraction.
Nach dem Jahrhundert des Blutes.
Jetzt Age of Attraction. Jetzt klingt Game of Thrones für mich auf einmal viel, viel spannender.
Ja. Die Stadtstaaten finden wieder zusammen.
Also da gibt es so krasse Altersunterschiede bei Game of Thrones teilweise. Ja, wenn du dann noch die Bücher
mitdenkst. Da sehe ich das dann wieder kritisch. So bei, ne? Da,
Wir müssten eigentlich Lenny mal die Szene in Bravos zeigen. Too old.
Ah ja, too old.
Ja. Die ist
okay.
So.
Jetzt habt ihr mich.
Jetzt, ich hoffe nicht. Jetzt sind wir geerdet. Und wir sprechen über.
Jetzt sind wir geerdet.
Ich bin komplett überfordert. Ja.
Wir sind unter der Erde.
Ganz weit. Wir sind tief unter der Erde. Und wir wollten eigentlich über Nostalgie sprechen, denn eigentlich startet ja eine Serie, über die wir unbedingt reden müssen, über Malcolm mittendrin. Life's Still Unfair. Oder wie sie auf Deutsch heißt, weil ich hab's mir aufgeschrieben. Malcolm mittendrin, unfair wie immer.
Mensch.
Was ich so irgendwie ganz weird finde. Wir sprechen aber auch über Maul, Shadowlord, die neue Darth Maul-Serie. Und einige werden sich jetzt sicher fragen, wie kann das denn sein? Aber dazu kommen wir gleich. Und dann auch die Starts der Woche. Alles nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, diese Woche ist auf Disney Plus sind 4 Folgen von Malcolm in the Middle gestartet. Quasi die neueste Staffel, wenn man das so sagen möchte. Es sind nur 4 Folgen, es ist eine Miniserie. Und das Besondere ist, sie haben wirklich alle wieder irgendwie zurückbekommen. Also die alte Serie, die Originalserie, lief von 2000 bis 2006 und war so eine der roughesten und dreckigsten Sitcoms dieser Zeit. Also es gab auch keine Lachkonserve oder sowas. Es ging auch um sehr viel Chaos und sehr menschliche Probleme dieser relativ armen Familie. Von den Eltern Hal und Lois, wo ja Bryan Cranston auch den Vater gespielt hat. Der ist ja so wahrscheinlich der bekannteste Darsteller in dieser gesamten Show. Und es ging auch um Probleme wie Streit und Geldmangel und irgendwie so richtige familiäre Probleme, auch teilweise um Sucht und so weiter und so fort. Ja, ist so in meinem Alter relativ beliebt, so unter den Millennials, weil es halt so auf ProSieben rauf und runter lief. Und
Samstagmorgens.
Genau.
Hat dazu gehört.
Ja, habt ihr es geguckt?
Yes.
Ja.
Ist es auch an dir hängen geblieben?
Ja, 100%. Also es lief ja auch wirklich nur so in die 2010er hinein.
Ja, definitiv.
Da lief es aber so ganz, ganz früh morgens um 6, 7 Uhr. Und da habe ich das dann auch ehrlicherweise geguckt. Oh nein, oh nein.
Was? Habt ihr gerade 6-7 gemacht?
Ja. Nein.
Da ist es tot.
Ist es tot.
Ja, dann fange ich jetzt damit an.
Nein.
Mit einem Derben und einem
Schädel. Jonas wiederlebt alte Memes.
Ja, da habe ich halt auf jeden Fall Malcolm mittendrin immer sehr religiös geguckt und ich fand, das war einfach eine sehr, sehr tolle Serie. Und
ich will gerade, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich will gerade nochmal zurück. Lenny, embrace den Cringe. Wir werden jetzt gemeinsam, Jonas und ich werden jetzt vor dir dabben.
Nein, bitte. Warum? Ich mach die Augen zu, okay?
Ah. Oh, der Moment war pure Schönheit.
Roffelkopter.
Wo wir jetzt noch so einen Bottleflip auf das Ding machen.
Ich hab einen grünen Abschluss.
Hier. Oh. Blank.
So, sorry. Und jetzt werden Jonas und ich vor dir planken.
Nein.
Keine Sorge. Das
Gott. So weit. Machen wir mal weiter. Ne? Also,
Tut mir leid. Tut mir wirklich leid, dass ich unterbrochen habe. Fahr nochmal fort.
Das ist okay, das war ein wichtiger Ansatz.
Die wichtigste
Ansatz.
Minute deines Lebens.
Das stimmt. Also es war keine Minute, aber es hat sich angefühlt wie 10 Minuten. Also ich habe Malcolm mittendrin einfach sehr, sehr gerne geguckt. Ich finde, es war so eine sehr, sehr tolle Serie einfach. Und ich habe irgendwie an kaum eine Serie so, kann ich mir an so viele Folgen irgendwie so essentiell noch erinnern, wie in Malcolm drin. Also da fallen mir sofort die Folge ein, wo Dewey und Malcolm irgendwie sich so die Kopfhörer irgendwie zu laut angedreht haben und dann aus den Ohren bluten und dann erstmal eine Zeit lang nichts hören können. mit dem Sprungturm, den sie sich in den Garten stellen, alles Mögliche.
Die Speedwalking-Folge.
Die Folge mit den Rollerblades und allem Möglichen. Also
I want respect.
Das auch. Also es sind halt wirklich so krass viele Momente. Und ich finde, kaum eine Serie ist so essentiell 2000er wie Malcolm mittendrin. Und deswegen hatte ich auch so Angst vor diesem Revival.
Ja, für alle, die es nicht gesehen haben, man muss noch dazu sagen, ein wichtiges Plot-Detail ist, die Serie startet damit, dass herausgefunden wird, ne, dass in dieser Familie, die aus sehr vielen Brüdern besteht, aus 4 Brüdern anfangs, entwickelt sich ja auch noch, dass Malcolm der mittlere Bruder oder einer der mittleren Brüder, dass der hochintelligent ist. Genau, in dieser Familie voller Satansbraten ist halt Malcolm, der auch immer wieder zur Kamera spricht und die vierte Wand durchbricht. Und um den dreht sich halt auch wieder diese neue Serie. Die haben den gesamten Cast wieder wirklich an den Start gebracht. Also Bryan Cranston und Jane Kaczmarek, die Eltern. Aber auch Frankie Muniz als Malcolm. Ohne den hätte es ja gar nicht geklappt. Aber auch Justin Burfield ist zurück. Der ist ja Reese. Reese war immer so meine Lieblingsfigur in dieser gesamten Serie.
Fandet ihr auch, dass der jetzt in der Serie jünger aussah als
der hat sich sehr gut gehalten.
Ja. Ich finde aber so, ihn hätte ich so am wenigsten erkannt.
Ja.
Frankie
Muniz. Bisschen gefremdelt, ne?
Ja, Frankie Muniz, also so, der sagt ja am Anfang, er sagt ja am Anfang so von diesem Revival so, ja, ich weiß, ich sehe anders aus. Und ich bin so, nee, du siehst
anders aus. Auf jeden Fall ist, ja, Justin Burfield hat ja auch wirklich nach Malcolm mittendrin das Schauspiel wirklich an den Nagel gehängt und ist eher Producer geworden und hat ein paar Sachen produziert. Die haben wirklich alle irgendwie wieder zurückholen können, mit einer Ausnahme, die auch sehr viele leider sehr traurig gemacht hat, nämlich Eric Persullivan, so heißt der Schauspieler von Dewey, das war der jüngste Bruder oder einer der jüngeren Brüder. Und ja, der Originaldarsteller ist zwar noch wunderbar mit dem Cast und ist noch sehr eng mit denen und sehr close, aber er studiert mittlerweile viktorianische Literatur übrigens.
Ach, das
und
ist geil.
Hat
das ist
sich so cool. Komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und das sollte dann natürlich auch respektiert werden. Also es ist auch mega uncool, dass dann irgendwie Paparazzi oder sowas dann versuchen, den irgendwie am Campus oder so zu fotografieren. Das ist einfach uncool. Aber Justin Perfield meinte, ihm geht's halt sehr gut. Mhm. Aber er hat halt keinen Bock mehr, irgendwie vor die Kamera zu treten. Und das möge respektiert werden. Ja, in dieser neuen Serie geht es um Malcolm, der mittlerweile umgezogen ist und alleinerziehender Vater einer Teenagerin ist und sich halt von seiner eher toxischen Familie fernhält. Und ja, aber Hal und Lois, die immer noch verheiratet sind, möchten, also wie soll es auch anders sein, weil Hal ja, das war ja auch ein Running Gag, dass Hal Lois so über alles liebt. Und die beiden feiern ihren 40. Hochzeitstag und das halt so riesig. Und die wollen die gesamte Familie und alle Freunde wieder versammeln. Und so soll halt auch Malcolm zurückkehren, obwohl er eigentlich so quasi No Contact gegangen ist.
Mhm.
Genau, das ist die Geschichte. Habt ihr die Serie genau so wie ich gesehen mittlerweile?
Ja.
Alle vier Folgen?
Ja.
Ja.
Und?
Also, bei mir war es so, ich habe die jetzt vor nicht mal einer Woche gesehen und mir ist die fast gar nicht mehr präsent, weil ich die so ultimativ belanglos fand und uninspiriert. Und ich habe mich am Ende auch gefragt, was war jetzt der Mehrwert davon? Was wollten die uns erzählen? Wollten die uns überhaupt was erzählen? Warum waren es dann auch nur vier Folgen? Ich meine, ich finde, die Figuren haben gar nicht so wirklich Zeit bekommen, so Screentime bekommen, um so richtig vorzukommen, weil es halt einfach nur vier Folgen waren und da so schnell irgendwie vom Gefühl her was über die Bühne getrieben wurde. Und klar, ich habe mich da auch gefreut, irgendwie nochmal Hal in Action zu sehen.
Aber darum geht's ja.
Muniz auch. Aber also so vier Folgen, ich finde, das hätte so als eine Folge so ein TV-Special irgendwie besser funktioniert. Oder halt, keine Ahnung, nicht so in dieser Form. Ich fand es so ein bisschen enttäuschend insgesamt.
Würdest du zustimmen?
Ja, wir haben ja im Vorhinein schon mal drüber geredet. Ich habe es erst gestern geguckt, alle vier Folgen. Und ihr habt ja, also du hast ja vor allem so durchklingen lassen, dass du es nicht so dolle fandest. Ich muss auch sagen, ja, ich sehe das zu 100% und das sieht echt nicht schön aus. Muss man auch so sagen, es hat nicht diesen roughen
Look, nee, es ist
2000er.
Super digital und clean, ja.
Und das ist so sehr, sehr schade. Was ich aber auf jeden Fall dem Ganzen irgendwie so anrechnen möchte, ist, dass alle Beteiligten, glaube ich, zu 100% Bock darauf hatten.
Ja,
das,
ja.
Und das sieht man irgendwie so in jeder einzelnen Szene. Und ich glaube auch, das ist so das, was mich da, dass er irgendwie durchgeführt hat. Also ich habe auch ganz viel Promo-Sachen von denen geguckt. Also die haben ja auch sehr viele, die haben nochmal irgendwie auf alte Folgen reagiert und so.
Mhm.
Und die sind einfach so richtig süß alle miteinander. Also wirklich auch die Jane Kaczmarek, die ja Laws spielt, wie sie so mit Frankie Muniz so umgeht und ihn auch so ein bisschen als Sohn auch so wirklich ansieht. Das ist so, es ist so schön. Und das hat es wirklich, glaube ich, für mich so ganz gut da durchführen lassen. Und ich finde es am Ende des Tages, fand ich es nett.
Ja.
Also so, es ist, ich finde es wirklich nett.
Ja.
Ich habe aber auch so das Gefühl, diese vier Folgen haben eine krasse Identitätskrise.
Mhm.
So, wenn man das jetzt wirklich direkt aktuell, läuft ja auch Scrubs dagegen.
Ja.
So eine Serie, die auch noch mal so 20 Jahre später noch mal auch so ein Revival erlebt.
Die große Nostalgiekeule.
Genau. Und ich finde, die hat es eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Also so die fährt so eine richtig gute Schiene, hat sich von alten Ketten gelöst, hat was Neues gemacht, aber behält trotzdem irgendwie noch ihren Charakter. Und ich habe bei Malcolm mittendrin die ganze Zeit das Gefühl gehabt, okay, hier sind so Sachen, die man komplett neu gemacht hat und Sachen, wo man sich an den 2000ern zurückgehalten hat, die aber heute nicht mehr funktionieren. Also sehr viele Gags auch mit Hal leider, die so ein bisschen übertrieben waren und die einfach auch arsch unlustig waren.
Also der Running Gag, dass er Lois liebt, die haben den so in Grund und Boden gerannt. Also irgendwann, ein Running Gag braucht auch mal Zeit, dass man ihn nicht mehr so präsent hat, damit er dann wieder funktioniert. Und die haben einfach nicht aufgehört, diesen Running Gag zu bringen. Das fand ich so ein bisschen uninspiriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde auch, das ist keine Katastrophe. Also es ist nett, gerade wenn man Bock auf diese Nostalgie hat und gerade wenn man sich so sehr mit dieser Serie identifiziert, dass man diese Schauspieler und Schauspielerinnen, die halt auch so wholesome miteinander sind, die so sich so sehr ganz offensichtlich mögen, wenn man die einfach noch mal irgendwie zusammen sehen möchte, dann funktioniert das schon. Aber ich stimme auch Jonas zu, das hätte es dann halt auch irgendwie als Interviewformat oder so getan.
Oder halt einfach ein bisschen länger. Also, dass man vielleicht noch mal was Spannenderes erzählen kann. Also, ich fand halt wirklich 4 Folgen ein bisschen mager.
100%. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also, mich haben auch so ein paar Sachen im Plot wirklich so extrem irritiert. Also, zum Beispiel, ich will es jetzt nicht spoilern, aber das ist auch wirklich kein Spoiler. Es ist, hier Frankie Muniz, also Malcolm geht no contact mit seiner Familie, bricht den Kontakt quasi ab. Und dann erfahren wir halt, dass er seiner Teenager-Tochter und halt der Freundin, der aktuellen Freundin, irgendwie nichts gesagt hat. Und die sind so mega schockiert und so richtig sauer auf den. Und geben dem wirklich nicht mal die Chance, auch nur für eine Sekunde zu erklären, so warum er no contact gegangen ist. Und ich mir so denke, also es gibt halt Menschen, die haben extrem toxische, schlimme Familien. Und wenn mir jemand sagt, dass er den Kontakt zu seiner Familie abbricht, so sehr, dass er die Familie sogar geheim hält, dann ist meine erste Reaktion noch nicht, oh, was bist du für ein riesiges Arschloch. Und das ist halt so eine wesentliche Plotentwicklung in dieser gesamten Geschichte. Und ich war einfach extrem irritiert, so sehr, dass ich mich gefragt habe, ich gerade irgendwie was in der Handlung nicht verstanden? War mein persönliches Empfinden. Deswegen, aber nicht nur deswegen, also auch die Musik, die teilweise so nach billiger Audiobibliothek klang, oder auch Justin Burfield, also der Darsteller von Reese, bei dem man wirklich merkt, so, dass der das Schauspiel irgendwie nicht mehr betreibt, das ergibt auch Sinn. Es war so sehr, sehr viel in dieser Serie, was mich so im Gegensatz zu Scrubs so extrem irritiert hat. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich glaube trotzdem, man kann damit Spaß haben. Und weil es halt, es ist gleichzeitig so Stärke und Schwäche gleichzeitig, dass es nur 4 Folgen sind.
Ja.
So am Ende dachte ich mir, boah, zum Glück waren das nur 4 Folgen und ich musste das hier nicht irgendwie 12 Folgen durchhalten. Auf der anderen Seite hätte ich mich mehr darüber gefreut, wenn es irgendwie 10 gute Folgen gewesen
wären. Ja, sowas. Oder halt, ne, was du gemeint hast, mit so Interviewformat. Was ich richtig gefeiert habe während Corona, war dieses als Josh Gad nochmal die ganzen Gefährten aus Herr der Ringe zusammengetrommelt hat und man da irgendwie so ein cooles Video zusammen gemacht hat.
Ja.
Statt halt jetzt irgendwie auf Krampf irgendeine Geschichte erzählen zu wollen.
Ja, absolut.
Aber ich habe auch, und wirklich da auch nochmal so, ich finde auch für 4 Folgen ist es einfach sehr, sehr vollgepackt. Also es werden auch immer am Rande so Sachen erwähnt, die so richtig gravierend sind oder auch alleine die Tatsache, dass das jüngste Kind von dieser
Kelly, ne?
Kelly, das ja so am Ende der allerletzten Folge so ja angedeutet ist. Kelly ist nicht binär und hat am Ende auch wirklich so einen richtig schönen Moment. Aber diesem gesamten wichtigen Themenfeld wird irgendwie so nicht so viel Raum geben. Es sind einfach so richtig viele Themenpunkte, die nicht wirklich krass ausgeleuchtet werden. Und dann steht es einfach so im Raum. Und das finde ich dann auch irgendwie so schade.
Aber nicht nur das. Also du hast halt mit Kelly eine völlig neue Figur, die aber auch dann nicht so einen richtigen Character-Arc bekommt oder irgendwie einen Handlungsbogen in irgendeiner Form. Und dann hast du aber stattdessen Figuren wie Jamie und Dewey, über die du dich freust. Und die werden so komplett. Ich glaube wirklich, dass Jamie 2 Sätze spricht in dieser gesamten Serie. Ja. Also es ist schon krass, wie sehr die dann vernachlässigt werden für eine Figur, von der wir jetzt erst erfahren, die aber eigentlich auch relativ unwichtig ist. Es ist schon sehr unausgegoren irgendwie alles.
Ich finde dafür, dass es dann halt eben auch so eigentlich so wichtige Themen ja auch so sind. Ich finde es ja auch zum Beispiel auch gut, dass sie hier bei Kelly mit wirklich einer nicht-binären Person auch besetzt haben, mit Vaughn Murray. Aber trotzdem wirkt es dann so, ah ja, das ist so halbgar alles. Also generell auch so viele neue Themen, die auch noch aufgemacht werden. Es passieren auch wirklich so innerhalb der Sachen auch mit Francis und so, da kommen auch Neuigkeiten noch dann, die dann auch wirklich eigentlich so krass sind, die dann aber komplett unter den Teppich gekehrt werden. Und das finde ich so sehr, sehr schade alles.
Ja.
Ja.
Also es ist meiner Meinung nach, ich stimme da komplett zu, es hakt einfach an allen Ecken und Kanten. Aber ich möchte mich trotzdem auch so ein bisschen eine Lanze brechen dafür, es gab schon auch wirklich zwei, drei grandiose Gags, bei denen ich mich wirklich beömmelt habe. Die gab's schon auch und so der, also das, was du gesagt hast, dass man halt diesen, also diese Serie hat trotzdem irgendwie so ein Stück Seele, weil man halt wirklich merkt, dass da sehr, sehr viel Liebe hineingeflossen ist. Mhm. Und man merkt auch so, die haben das teilweise einfach auch für sich gemacht. Und das, da kann man auch wirklich so sehr positiv mit rausgehen und auch Spaß haben. Und es sind halt wirklich auch nur 4 Folgen, genau, die auf Disney Plus laufen. Also für alle, die das gucken wollen, wir raten da, also ich will das gar nicht irgendwie abstrafen. Bin so sehr hin und her gerissen.
Ja. Ja. Wenn ihr mal Bryan Cranston wieder so komplett over the top in Action sehen wollt, guckt das an.
Auf jeden Fall.
Der Moment, wo er seine Geburt nachgestellt hat, das war grandios. Aber ich finde auch so.
Ich meinte den übrigens.
Ja, ja, also, ist, also man freut sich einfach, glaube ich, auch wirklich über sehr viele bekannte Gesichter. Man hat ja auch schon im Trailer so zum Beispiel gesehen, so die Freunde von Hal sind wieder mit dabei. Und es gibt auf jeden Fall auch noch so ein paar Überraschungen. Es macht auf jeden Fall so richtig Spaß, sich das mal so anzugucken. Ich muss aber auch noch mal erwähnt haben, so in der allerletzten Szene gibt es einen Effekt, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass die Person im Schnitt einfach auf YouTube gegoogelt hat, Glitzer Konfetti Greenscreen und dann das eingeblendet hat.
Boah, war das. Also, da stand mir auch wirklich die Kinnlade unten. Das ist wirklich so hässlich.
Du hast diese Ebene gesehen, die vorher das Videomaterial
geschoben wurde. Ey, ich habe wirklich YouTube-Videos gesehen. Von uns, die besser aussehen.
Von Ape Crime.
Manchmal. Von Ape Crime, die besser aussehen. Ja, definitiv, wirklich.
Ja.
Ape Crime ist auch so YouTube Deutschland Merkel mittendrin.
Das stimmt. Ja, das ist wirklich, also die sind auch wirklich Repräsentanten der unteren Mittelschicht.
Starker Satz. Und wo wir gerade bei Repräsentanten der starken unteren Mittelschicht sind und
der unteren Körperhälfte.
Und auch bei bekannten Gesichtern, die und Nostalgiekeule. Und
Disney Plus.
Und auch bei Disney Plus. Boah, es gibt so viele Überleitungen, aus denen man wählen kann.
Und wir könnten noch Horny noch mit reinwerfen.
Horny ist auch sehr stark.
Oh, ja. Stark.
Ne? Lasst uns über die Serie sprechen, die ich persönlich bisher sehr viel besser finde. Nämlich. Oh, noch eine wäre mit Waititi und Halt's Maul.
Ah.
Oh. Denn wir sprechen über Maul, a.k.a. Maul Shadowlord. Die neue Miniserie von. Nee, ist keine Miniserie.
Es ist eine zweite Staffel schon bestätigt.
So, sorry. Es ist genau. Es ist eine zehnfölgige Animationsserie über Maul. Darth Maul kennt man ja in Episode 1. Und vielleicht werden jetzt die reinen Filmfans sich fragen, wie kann das sein, dass es eine Maul-Serie gibt? Ist der nicht tot? Wurde der nicht von Obi-Wan Kenobi zerteilt und einen Schacht runtergeworfen? Zum einen wissen wir von Luke Skywalker, dass das kein Todesurteil sein muss, so einen Star-Wars-Schacht runterzufallen. Zum anderen, ja, wer die Animationsserien Clone Wars oder Rebels gesehen hat, der weiß, das war nicht das Ende der Figur Maul.
Noch viel wichtiger, wer den besten Star Wars Film aller Zeiten gesehen hat, weiß das auch. Solo, A Star Wars Story.
Ja, stimmt, absolut. Also die Kurzfassung ist, Lenny, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber er landet im Prinzip auf einer Müllhalde, baut sich dann erstmal so Spinnenbeine, die aber total kacke sind. Ja. Er wird dann irgendwann im Laufe der Geschichte von seinem Bruder gefunden, von Savage Opress. Savage Opress bekommt dann so richtige Beinprothesen und er macht dann im Prinzip 2 Dinge. Also zum einen plant er sich an Obi-Wan Kenobi natürlich, aber auch am Imperator zu rächen, an Darth Sidious. Er legt dann auch den Darth-Titel ab und wird eigentlich so Gangsterboss.
Ja.
Und gründet quasi so das größte Verbrechersyndikat der Galaxis. Und nimmt nebenbei auch mal für einige Zeit den gesamten Planeten Mandalore ein.
Das ist alles
so
korrekt.
Das ist so die Kurzfassung. Ja, und jetzt erscheint halt Maul und die Serie spielt so zwischen, so roundabout, zwischen Clone Wars und Rebels, würde ich sagen.
Sie spielt, um genau zu sein, 18 Jahre vor der Schlacht von Yavin.
Ja. So kurz nach der Machtübernahme von Palpatine. Man sieht das zum Beispiel auch bei den Raumschiffen, die da drin vorkommen, dass das diese Lander sind, die man noch aus Episode 2 und 3 kennt.
Ja.
Für alle Raumschiff-Freaks da draußen.
Ja, schön. Für die arbeitet, Marius arbeitet, glaube ich, gerade an einem Special über Raumschiffe. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ja.
Welches Franchise hat die besten oder schnellsten Raumschiffe? Auch sehr cool, das erwartet euch auch auf Cinema Strikes Back. Und ja, ich habe, jetzt sind erst die ersten 2 Folgen raus. Ich habe auch nur diese beiden Folgen gesehen.
Same.
Und Jonas hat aber schon mehr gesehen.
Ich habe schon 8 gesehen.
Wow. Von 10, ne?
Genau. Wir haben Screener bekommen für die ersten 8 Folgen und die letzten 2 habe ich eben noch nicht sehen können.
Ja, aber wir werden natürlich nichts spoilern.
Yes.
Ich muss aber sagen, das erste Mal, dass ich reingeguckt habe, war ich komplett baff. Ja. Clone Wars ist eine Serie, die hat Höhen und Tiefen. Sehr, sehr viele Menschen da draußen lieben Clone Wars, zu Recht. Und wenn man jemandem wirklich nur so die letzten paar Folgen von Clone Wars zeigt, dann ist das auch wirklich Peak Star Wars, sondergleichen.
Peak Star Wars, aber okay.
Ja, aber auch nicht jede Staffel und nicht jede Folge.
Ja, ja.
Let's be honest.
Ja, ja, ich verstehe es ja auch.
Und wenn wir mal ehrlich sind, gerade wenn man jetzt noch mal zurückgeht und sich so die ersten 2, 3 Staffeln von Clone Wars ansieht, oh Gott, dann ist das wirklich auch einfach hässlich. Und ich war wirklich mal Feind dieses gesamten Looks. Das war für mich, ich weiß, viele sind damit aufgewachsen, aber für mich war das nicht Star Wars. Aber ich hatte auch da einen kompletten Turnaround. Turnaround. Und ich habe und ich habe gerade dann, wenn es so zu Bad Batch geht, finde ich, dass das wirklich fantastisch aussieht. Aber wirklich, ich gehe so weit zu sagen, ich fand Star Wars selten so unfassbar schön wie in diesen ersten Minuten oder allgemein. Also wie Maul sieht so krass geil aus.
Ja, ey, also für mich als Clone Wars-Fan, der damals auch 2008 im Kino war für den Clone Wars-Film, muss man halt sagen, diese Animationsstil hatte ich so gefühlt so knapp 20 Jahre, um so richtig zu reifen und ja, perfekt zu werden. Und das ist er jetzt.
Ja.
Und das liegt auch daran, dass so diese Hintergründe so wirklich gemalt sind. Ich musste so bei ein paar Nachtaufnahmen so von dieser Stadt so sehr an Van Gogh denken.
Ja, ey, so ein bisschen verwaschen.
Auch, ja.
Ne? Ich finde, das hat aber.
Und das ist geil.
Ja, es ist mega geil. Also, es ist auch wirklich, es hat so ein. Und dieser gesamte Flair, dieser gesamte Vibe dieser Serie, der ist so, es spielt halt in Coruscant, ne?
Nee, tatsächlich nicht.
Ach so, es ist nicht Coruscant,
das
sorry.
Man, das ist
Jannix, ne?
Jannix ist ein komplett neuer Planet.
Ach Gott sei Dank, habt ihr mich korrigiert.
Und das finde ich auch so, wenn man denke, so, das ist so, das also, ist Coruscant.
Das ist Star Wars, wenn man eine riesige Stadt sieht, dann geht man normalerweise von
Coruscant. 100%, aber ich finde es immer cool, wenn es neue Planeten gibt. Und Jannix ist so ein komplett neuer Planet, der so im Midrim liegt, also so zwischen dieser Expansionsebene und dem Kern.
Ja.
Und ich finde es sehr cool.
Und die Sache ist, es ist halt so Cyberpunk, so Film Noir steckt drin. Es geht schließlich auch um einen Ermittler, weil Maul hier zum Glück auch weniger so irgendwie als Anti-Held auftritt, sondern wirklich so straight up als Bösewicht, von dem wir halt nur sehr viel mitbekommen. Und diese Figur ist und bleibt düster. Und genau das hat mich jetzt in diesen ersten 2 Folgen auch so begeistert, wie unfassbar erwachsen und düster diese Serie ist. Und ich weiß nicht, ob wir Andor dafür danken dürfen. Sehr wahrscheinlich, dass Star Wars so düster geworden ist. Aber ich danke auf jeden Fall auch Dave Filoni dafür, der, ich meine, der ist ja irgendwie mit Clone Wars groß geworden hier im Star Wars-Universum, ist mittlerweile ja wirklich auch der Geschäftsführer von Lucasfilm. Und hat so ein bisschen Kathleen Kennedy beerbt und überwacht gerade so das Star Wars-Universum. Und ich finde, man kann Dave Filoni immer so ein bisschen dafür kritisieren, dafür, dass er immer die Figuren, die er mitgeschaffen hat, so sehr immer in den Vordergrund drückt. Ob das jetzt irgendwie Figuren wie Ahsoka ist oder die Rebels-Crew oder was auch immer, ne? Ja. Er liebt seine Figuren, so Cad Bane und so weiter, und schiebt die so immer wieder so in den Vordergrund in allen möglichen Serien. Das ist mir manchmal zu viel. Ne? Wir haben den Gag gemacht mit, wie hieß es, Glub Shitto. Look, it's Glub Shitto. Weil halt immer wieder irgendwie Figuren, wichtige Figuren, irgendwo reingepresst werden. Aber, ey, der kann schon auch Geschichten erzählen.
Ja, also ich finde auch gerade so diese ersten 5 Minuten, die haben mich auch. Ich oute mich mal wieder. Ich kann mit so animierten Star Wars-Sachen fast gar nichts anfangen. Der Hauptpunkt ist immer dieser Animationsstil und diese clunky Bewegung teilweise. Aber ich finde, hier bei Maul kommen wir der Sache auf jeden Fall schon viel näher, dass ich das auch geil finde. Und ich finde halt, so düster hat man Maul auch noch nie gesehen. Und dass er wirklich auch so wie so eine Bedrohung ist, dass du teilweise auch so Gegenschüsse hast, wo Leute wirklich Angst vor ihm haben. Und was mich auch, es gibt so einige Sequenzen innerhalb von den ersten Folgen, die haben mich sehr auch an diese Endsequenz aus Rogue One erinnert, ne, mit Darth Vader. Es ist komplett dunkel, das Lichtschwert genannt, und er schnetzelt sich einfach hier durch Rebellen durch. Und ich fand es halt toll, wie, also als was für eine Bedrohung er dargestellt wurde. Und wisst ihr was? Genau so hätte Boba Fett sein müssen.
100%.
Ich habe teilweise noch Albträume von dieser Scheiß-Serie, wie er einfach die ganze Zeit nur im Bagdad-Tank chillt. Die ganze Zeit immer nur so, ja, okay, wir regeln das hier so ganz nett.
Like a Bunter.
Reddit like a Bunter. Oh,
die Vespa-Gang nicht zu vergessen.
Die diese geile Drehung.
Es gibt auch so ein paar Verfolgungsjagden noch in Maul, zu denen werden noch kommen. Das ist kein Spoiler. Das sind Verfolgungsjagden, das ist schnell.
Es gibt Verfolgungsjagden?
Wow.
Warum hast du mir das gespoilert? Nein, aber also ich will, also gerade bisher ist Maul wirklich alles, was ich mir von dieser Serie hätte irgendwie erträumen können. Ich finde, die sieht so unverschämt geil aus, macht wirklich Spaß, ist düster und erwachsen. Ich bin irgendwie auch in der Story gefesselt. So der einzige Kritikpunkt, den ich hätte, und der ist eigentlich auch nicht wirklich ein Kritikpunkt, weil ich es eigentlich liebe, wenn eine Serie rausgeht und du dir denkst, boah, ich wünschte, die wäre länger gewesen. Aber tatsächlich ist es so ein bisschen nach Folge 2, ich fand schon, dass sie so ein bisschen abrupt und unspektakulär geendet hat, so. Und klar, dieser Animationsstil ist wahrscheinlich sehr aufwendig und sehr teuer und da geht sehr, sehr viel Zeit und Liebe rein, aber es ist auch halt Lucasfilm und Disney und Star Wars. Da habe ich mich schon gefragt, boah, es wäre schon auch geil gewesen, wenn gerade, damit das so ein bisschen Platz zum Atmen hat, wenn die so 40 Minuten lang gewesen wären und nicht wieder so unter 30. Aber ich meine, das ist wirklich Meckern auf höchstem Niveau bisher.
Ja, verstehe ich 100%. Ich hatte aber auch so Momente, wo ich mir hier nochmal so ganz viele Notizen gemacht habe, wie so bei einer Folgenbesprechung oder so, was ich so voll interessant fand. Einfach so, ich fand es sehr interessant, dass der Lawson, der
Ermittler.
Der Ermittler.
Wagner Moura.
Ja, ist es, aber oh mein Gott, krass.
Ja, das, achso, hat der, ich habe gedacht, du wolltest das jetzt.
Nee, das wollte ich gar nicht sagen.
Wird von Wagner Moura gesprochen, das ist krass.
Ich wollte sagen, dass es lustig ist, dass er Lawson heißt, weil er fürs Gesetz arbeitet.
Das habe ich auch kurz gedacht, überlegen wir uns, wie heißt der Detektiv?
Der Sohn des Gesetzes. ja, das fand ich irgendwie so sehr interessant und ich finde es auch so total interessant, dass hier auch schon mal wieder so gezeigt wird, dass es nicht nur Schwarz-Weiß-Denken gibt in Star Wars, sondern so, dass hier zum Beispiel das Imperium auch noch in diesem Midrim noch nicht so weit ist, dass sie da auch das Sagen haben, sondern dass hier diese, wie hieß es nochmal, das hieß die, er arbeitet für die Genix Tactical Defense Force und das ist praktisch so eine lokale Gesetzeseinheit, die da agiert, unabhängig vom Imperium, aber es wird ja auch immer so darüber geredet, ah ja, sollten wir das Imperium einschalten bei diesem Fall, und das finde ich so sehr, sehr interessant, dass es auch so gezeigt wird.
Das ist auch so eine Sache, die muss ich, ich mag ja ganz viele von diesen animierten Sachen nicht, aber das haben die schon gut hinbekommen, so diese Graubereiche, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, dass es halt auch innerhalb von Fraktionen gibt und teilweise halt man auch manchmal sich mit einer verbündet und dann in der nächsten Folge schon wieder nicht mehr. Das macht es halt ein bisschen reichhaltiger.
Reichhaltiger, komplexer, interessanter, substanzieller. Ja, und das steckt halt alles in dieser Serie. Ich will auch gerade noch mal ein Lanze brechen. Ich meine, es ist eine Animationsserie, die kann man natürlich problemlos auf Deutsch gucken. Ist auch überhaupt nicht schlimm, tut das gerne. Aber die Stimme von Darth Maul, Sam Witwer ist schon wirklich
100%.
Also der lebt diese Rolle. Und
ich glaube auch so, wenn es ihn nicht gegeben hätte, würde es diese Serie wahrscheinlich auch niemals geben, weil er hat so eine krasse Aura durch seine Stimme. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ich finde, es gefällt mir wirklich auch bisher echt dolle. Und ich fand es auch so interessant, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, in einer Szene als Lawson sich so ein Phantombild von Maul anschaut, sagte, er hat auch ein Laserschwert. Und das fand ich so interessant. Dass, darüber regen sich ja sehr viele immer auf, dass Lichtschwerter Laserschwerter genannt werden. Und das finde ich dann schön, dass sie es auch so eingebaut haben, dass eine Person, die keine Ahnung von Jedi-Tum und generell Macht und allem hat, dass sie dann einfach so ein Lichtschwert Laserschwert nennt.
Absolut.
So einfach.
Ey, und auch, Fakt. Es gibt einige nette Drops zur Lore von Star Wars, die dann so mal eben gedroppt werden. Die will ich jetzt natürlich nicht spoilern. Ich find's nur immer lustig, wenn seitdem die Order 66 ausgeführt wurde, wie wirklich so 7 Millionen Jedi überlebt haben.
Das ist einer meiner Hauptkritikpunkte auch wieder an der Serie hier. Dass es halt, du guckst dir irgendwie jetzt eine neue Serie an, du liest irgendwie ein Buch, das auch Kanon ist, du spielst irgendwie ein Spiel und aus allen Löchern kommen sie gekrochen, diese Jedi.
Ja, aber es gibt
aber es gibt ja auch sehr viele,
Die waren aber auch alle im Außeneinsatz, also die meisten sind ja auch auf Coruscant gestorben, ne?
Ja, trotzdem, die Prequel-Filme, die haben schon ihre Probleme, aber ich finde, eins der coolsten Sachen, die etabliert haben, ist die Order 66. Und ich finde, das schmälert halt auch diese Order 66.
Diese narrative Wucht.
Ja, dass halt wirklich jetzt auch man hätte das jetzt hier noch in der Serie auch gebraucht. Und also für mich macht das halt die Tragweite von Order 66 so ein bisschen kaputt.
Aber auf der anderen Seite hat es halt dafür auch mitgesorgt, dass es halt sowas wie die Inquisitoren gibt und die liebe ich halt. Ja,
da bin ich nicht so, da bin ich immer so.
Ja, wenn sie nicht diese, ihre Lichtschwerter als Helikopter benutzen, das ist immer ein bisschen albern, ja, aber trotzdem, die Inquisitoren sind schon sehr.
Ich fand
also gerade in den Jedi-Spielen.
Ganz ehrlich, ich fand das von den, die sehen schon cool aus, so das Konzept finde ich auch ganz cool, aber so im ganz Allgemeinen fände ich es eigentlich cooler, wenn es die nicht gegeben hätte.
Weil
einfach dann so dieser alleinige Machtanspruch von Palpatine viel größer wäre. Er ist der Meister, er hat seinen Schüler und alle anderen werden quasi so ausgelöscht, sodass halt niemand überhaupt die Chance hat, da irgendwie an die Spitze zu kommen.
Macht auszuüben, also die Macht zu nutzen.
Ja.
Ja, gut, verstehe ich, aber trotzdem widerspreche ich, weil die cool sind. Rule of cool.
Rule of cool. Ja.
Ja.
Was ich auch noch positiv erwähnen wollte, ist der Soundtrack. Ich finde, der ist sehr brachial. Das hört sich auch an, teilweise, also ich weiß nicht, ob das ein Orchester eingespielt hätte, weil ich finde, dass es gerade so bei Clone Wars und Rebels
ja.
gibt es schon so ein paar Stücke, die das klingt schon sehr aus der Konserve. Ich will jetzt nicht hier Kevin Kleiner heißt, glaube ich, der Komponist.
Keiner.
Ich will den nicht shaden oder so. Aber, also ich meine, der muss halt mit den Mitteln arbeiten, die er hat und man kann halt nicht für jede Animationsserie dann so ein Orchester irgendwie. Mhm. buchen. Aber hier klang das extrem.
Der macht das mit seinen Kindern einfach. Mit Dina und Sean Kleiner zusammen. Also es sind einfach so ein Familiending.
Krass. Ja,
zusammen die Musik.
Das ist wie die Europapark-Familie.
Die Kelly-Family.
Oder die
Kelly-Family. So auch.
Kleiner-Family.
Ja. Aber ich finde auch so, die
stehen auch hier in Köln in der Fußgängerzone und spielen dann so Star Wars-Sound.
Und ich finde so, ja.
Auf Bongos, ja.
Finde ich sehr gut. Nee, aber ich finde, es ist ein rundum gutes Paket. Müssen dranbleiben.
Auf jeden Fall.
Ob es noch so gut bleibt.
Jonas.
Ja, wir müssen natürlich auch noch hier sagen, ne, ihr beiden bewertet die ersten beiden Folgen.
Ja, ist ein Ersteindruck.
Achtung, das ist ein Ersteindruck, das kann sich halt alles noch ändern.
Das stimmt, es kann jetzt radikal scheiße werden.
Aber ich freue mich so darauf, wirklich da jetzt Folge für Folge mitzugucken. Es hat ja zeitlich nicht geklappt, die 8 Folgen zu gucken, weil auch gerade einfach zu viele Serien gedroppt werden. Das ist gerade
Woche.
Es ist wild, wirklich.
100%. Also,
das ist, wir sind natürlich in dieser glücklichen Position, dass wir die Screener kriegen, aber dann kriegst du so, dann guckst du so an einem Tag in deinem E-Mail-Postfach und du hast so 5 neue Serien da irgendwie bekommen.
Ja.
Das ist so, wie zur Hölle soll ich das alles irgendwie mitkriegen? Ja, jetzt gibt's von dem, wie heißt der? Irgendwas Gad, sorry, ich habe gerade den Vornamen nicht präsent. Der von Baby Reindeer. Auch der hat ja jetzt mit Half-Man irgendwie eine neue Serie am Laufen. Über zwei Typen, die so quasi Brüder sind, aber der eine ist wohl irgendwie untergetaucht und kommt wieder und ist so total durchgedreht. Das klingt nach einer super spannenden Serie und ich wusste noch nicht mal, dass die existiert. Und ich habe heute Morgen davon erfahren, wie soll ich das alles gucken? Ich muss Civilization spielen.
Aber
du kannst es ja nebenher schauen.
Aber ich verstehe das sehr gut. Ich habe auch Angst vor meinem Postfach, einfach immer das zu öffnen und neue Mails zu haben.
Ja, das ist eine krasse, ein Privileg, das alles vorher schauen zu können. Aber
nein, wir sind wirklich, es gibt keine Menschen auf diesem Planeten, die es schwerer haben als wir.
Ja.
Wenn wir irgendwie entscheiden müssen, welche Serie wir.
Es gibt auch so zwei Sachen, da muss man auch sagen, das ist vielleicht cooler, das dann halt zu schauen, wenn es rauskommt. Das eine ist, dass du halt ganz oft so ein fettes Wasserzeichen im Bild hast.
Zum Beispiel
auch, da steht meine E-Mail-Adresse so im Bild.
Ja.
Das ist manche Streaming-Dienste machen das auch besser als andere.
Das stimmt.
Und das andere ist, dass du teilweise halt nur 5 Folgen bekommst dann von 10 oder sowas.
Ja, ja, ja.
Und ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil ich habe mal auf meine Liste geschaut, an Serien, die ich gerade schaue. Ich habe so 5 oder 6 Serien, die ich jetzt noch nicht fertig geguckt habe, weil wir irgendwie die Screener nicht bekommen haben. Oder weil die Folgen halt noch nicht draußen sind.
Aber ey, ich freue mich drauf, jetzt Maul einfach Woche für Woche irgendwie mitzubekommen. Und die Folgen sind ja auch relativ kurz. Auch da eine Stärke und Schwäche zugleich. Ich habe einfach mega Bock drauf und bin bisher wirklich sehr begeistert.
Check ich voll. Und für alle, du als Comic-Fan dürftest dich auch freuen. Es gibt seit Anfang März läuft nämlich auch parallel dazu eine 5-teilige Comic-Reihe, nämlich Shadow of Maul. Und das ist ein Prequel zu der Serie.
Ja. Ich weiß noch damals, als es kurz davor war, dass Star Wars 7 rauskam und wir haben uns damit befasst, was es so an. Das war ja dann kurz nachdem Disney die Rechte gekauft hatte und so diesen neuen Disney-Kanon aufgebaut hat. Und da gab es noch gar nicht so viele Werke. Da gab es nur so eine Handvoll Bücher und so 1-2 Comics.
Vor allem die Bücher, die teilweise auch echt kacke waren.
Ja, ich habe die alle gelesen. Ja. Da gab es aber damals schon einen Darth Maul-Comic und der war richtig geil. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie der heißt, weil ich finde so bei Comics, da gibt es teilweise sehr viele Überschneidungen, wie dann die Titel sind. Also es gibt so mehrere Vader-Comics von unterschiedlichen
die dann Darth Vader einfach heißen.
Ja. Ja, genau. Oder nur Vader. Ja. Oder keine Ahnung was.
Ja,
aber Vader-Comics sind auch ziemlich geil.
Es ist einfach schön, nochmal sich wie so ein Junge zu fühlen und einfach Star Wars zu lieben, ohne irgendwie die ganze Zeit dran rumzumäkeln. Aber das war ja auch bei Serien wie Boba Fett einfach nicht anders möglich.
Es hat auch ein bisschen Spaß gemacht, weil es war wirklich so.
Hast du eigentlich mal die Acolyte gesehen?
Ja, klar, ich habe das komplett gesehen.
Ja. Das ist wirklich, also, ich finde wirklich so, das und Boba Fett sind so der Tiefpunkt im gesamten Star Wars-Kosmos.
Ich will es jetzt nicht laut sagen, weil ich habe, jemand hat vor kurzem darüber gesprochen, aber ich bin auch immer noch extrem enttäuscht von Obi-Wan Kenobi.
Ich, same.
Ja. Ganz ehrlich, ich finde Ahsoka dafür, wie ich mich drauf gefreut habe und was das so alles auslösen sollte, ist relativ wenig passiert.
Ja, aber es ist schon, es hat schon auch sehr gute Momente. Ja,
ich finde es auch, auch ganz gut. Ne?
Ja. Und ja, Jungs, um die soll es auch jetzt gehen. Wir sprechen nämlich jetzt ganz viel über Age of Attraction. Nein, über eine
Naked andere, Attraction.
Über eine andere Serie. Hui. Über eine andere Serie, nämlich The Boys. Staffel 5 ist nämlich jetzt gestartet, diese Woche. Das soll ja auch die finale Staffel werden, wenn ich das richtig,
richtig
verstanden habe. Jonas, Lenny, du hast es noch nicht gesehen, ne?
Ich habe es noch nicht.
Ich habe es auch noch nicht gesehen.
Ja, wir haben auch das Screener für bekommen.
Und du hast alles gucken können?
Ich habe nicht alles gucken können. Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen, also quasi die, die jetzt auch diese Woche erschienen sind.
Ja.
Und soll ich mal meine Gedanken
teilen uns deine Gedanken.
Wie ist es bei euch mit den vorherigen Staffeln von alles The Boys? Gesehen.
Also ich habe Gen V halt nur so teilweise geguckt.
Ja.
Also ich habe es sehr gerne geguckt. Ich war auch von Staffel 1 begeistert und ich habe auch so ein Herz für The Boys, weil das war mein allererster Podcast vor knapp 4 Jahren, wo wir über die dritte Staffel geredet haben.
Ja.
Und ich muss sagen, nach der dritten Staffel hat es mich auch echt ein bisschen verloren. Also ich finde, ich war schon von Staffel 2 dann nicht mehr so angetan. Staffel 3 fand ich dann auch. Also ich finde, für mich ist es echt immer schlechter geworden.
Mhm.
Und deswegen habe ich Staffel 4 auch noch nicht geguckt. Aber trotzdem hat es irgendwie noch so einen gewissen Reizfaktor da. Aber für mich war irgendwie schon immer so, auch schon ab Staffel 3 so ein bisschen klar, ah ja, die loten das so weit aus und langsam muss es echt doch mal wirklich zu einem Ende gehen. Und deswegen bin ich auch froh, dass jetzt nach Staffel 5 endlich mal vorbei ist. Aber ich werde mir Staffel 4 auch noch vorher angucken.
Ich mag The Boys sehr, aber finde auch, dass es so seine Höhen und Tiefen hat und dass es da auch wirklich viele Momente gab, bei denen ich mir denke, ja, es ist jetzt auch nicht mehr irgendwie dasselbe. Nichtsdestotrotz so, alles in allem, ich liebe einfach die gesamte Performance von Anthony Starr als Homelander und das ist ja, eine so epische, legendäre Figur. Von daher, aber ich mag die Serie im Großen und Ganzen wirklich sehr.
Ja, ja, bei mir ist es tatsächlich auch genauso. Ich war von der vierten Staffel anfangs sehr so euphorisiert, weil die halt, du siehst halt wenige Serien, die so brutal sind und die halt immer so den Finger so in die, nicht in die Wunde legen, sondern so die Faust in die Wunde so reinpunchen und halt auch wirklich alles explizit zeigen. Aber ich finde, das hat mich dann auch so über den Verlauf von der vierten Staffel, ich hatte irgendwie das Gefühl, die wollen sich immer noch mehr übertrumpfen und noch mehr übertrumpfen in ihrer Brutalität und Explizität.
Ja, statt irgendwie die Geschichte organisch weiterzuführen, weil da war ich auch ganz oft so, ach ja, das und dieses und jenes, ja.
Ja, genau, und jetzt ist eben die fünfte Staffel gestartet und ich fand, als die letzte Staffel kam, haben sich die Staffeln auch so ein bisschen hinentwickelt, dass die immer politischer und politischer geworden sind, also so halt unser Zeitgeschehen kommentieren, so ein bisschen auch wie South Park, auch so ne, den Regler so ein bisschen überdrehen. Und ich meine, Homelander und seine Allmachtsfantasien, das ist ja klar eine Anspielung auf die Mega-Bewegung und auf Donald Trump.
100%.
Und ich finde aber, irgendwie hat es die Realität in der Zwischenzeit irgendwie geschafft, die Absurdität von der Serie zu überholen. Das war ja auch bei South Park irgendwann das Problem, dass halt so die ersten Staffeln waren ja auch immer extrem absurd, aber
mit allem, was jetzt halt gerade passiert,
der Tod der Satire. Ja, das ist so absurd. Und Staffel 5 ist aber auch so jetzt, die ersten beiden Folgen, die schalten keinen Gang zurück. Die gehen jetzt eher noch mal, die haben jetzt hier das NOS, wie heißt das bei Dings? Das NOS angeschaltet?
Das Lachgas, ja.
Das Lachgas angeschaltet.
Lachgas-Einspritzung.
Und sticht halt komplett in diesen Kulturkampf, in dieses Wespennest rein. Also so Themen, die ja in der vierten Staffel auch schon vorkamen, wie christlicher Fundamentalismus, Inseltum, kommen vor. Namen wie die Obamas oder Peter Thiel werden gedroppt, auch schon in den ersten Folgen. Deepfakes und KI spielen eine mega wichtige Rolle, also auch sogar eine handlungstragende Rolle.
Inzeltum. Ich habe Inseltum verstanden. Was ist denn Inseltum?
Ja, The Deep.
Oh ja. Oh ja. Ja.
Genau, und TikTok ist jetzt auch diese Staffel extrem groß und es fühlt sich halt einfach so an, wie man guckt sich gerade so ein bisschen die
Welt
Realität an.
Ja.
Oder wie man manchmal so denkt, auch wie sie ist. Es gibt auch so ein schönes Zitat von Homelander, das ich mitgebracht habe für euch aus der ersten Folge.
Mhm.
Have you seen the memes about me? Posting them should be a crime.
Okay, spannend. Ja.
Also ich meine, das spielt halt alles eine Rolle. Und halt auch so, wie amerikanische Behörden ausgeweitet werden.
Ja.
Oder das DEI-Programm, dass das so unter den Teppich gekehrt wird und eher dagegen gearbeitet wird. Und genau, das alles ist halt so ein riesiger Topf, aus dem jetzt die ersten beiden Folgen sich was ziehen. Und die ersten beiden Folgen ist halt so more of the same, also was wir halt auch schon in der vierten Staffel bekommen haben. Und wenn euch die vierte Staffel gefallen hat, wird euch auch die fünfte Staffel fallen. Und ich bin halt auch mega gespannt, wie das alles enden wird. Gerade so nach der vierten Staffel und diese No-Fucks-Given-Mentalität in den ersten Folgen, das hat mich halt so, fand ich halt krass. Aber das hat mich halt auch so extrem abgestumpft und ich bin jetzt auch gar nicht mehr so, wenn jetzt hier jemand so zersplattert wird, ist es gar nicht mehr so dieses, oh, krass, dass Amazon denen so viel Geld gibt, sondern das ist halt eher so, okay, ja, passiert das halt mal wieder. Und ich hatte halt genau eben dieses Gefühl, dass es den Showrun irgendwann nur noch darum ging, dass man halt noch weiter übertreibt. Und dass es halt nicht mehr darum ging, irgendwie die Figuren weiter voranzutreiben, die Story weiter voranzutreiben. Es ist so eine konsequente Weiterführung von der vierten Staffel jetzt, fünfte. Und ich mag diese Welt auch, also die Brutalität da dran und diese ganzen Seitenhiebe. Und es passieren auch noch zwischendurch Sachen, die mich überrascht haben jetzt in der fünften Staffel. Und ich bin einfach gespannt, wie das jetzt zu Ende geführt wird.
Jonas, du hast jetzt viermal dasselbe gesagt. Jetzt,
das ist so. Aber ich verstehe.
Aber ja.
Ja. Also das ist, ich finde so nach den ersten beiden Folgen kann man noch gar nicht so viel sagen. Einfach, ich bin so gespannt, wie die es halt zu Ende führen wollen. Weil ich habe halt auch den Comic gelesen.
Ja.
Und die Serie hat sich schon irgendwann davon verabschiedet, hat sich so etabliert. Von
einzelne Sachen haben wir nochmal so rausgepackt.
Genau, und ich finde, also ich hatte gerade so in den ersten beiden Staffeln, war für mich beides so auf einem Niveau. Also ich fand halt cool, was die Serie so gemacht hat und was die so neu erfunden hat. Aber ich fand auch die Comics cool, weil die ist ja von Garth Ennis, die Comics. Und der hat halt meinen absoluten Lieblingscomic mit Preacher geschrieben. Und The Boys ist halt auch so von diesem Vibe her geht das halt, läuft das auf einer Schiene.
Ich bin nie so der Fan vom Animation, also vom Zeichenstil,
muss
ich
sagen. Ja, das stimmt.
Der ist ein bisschen dreckig. Aber ja, also ich finde, es klingt ja eigentlich so, als ob es einfach The Boys-Formel nochmal durchgespielt ist und als ob es irgendwie immer noch gut funktioniert.
Ja, das ist halt, das bezieht sich die ganze Zeit auf die Realität. Das ist halt, das ist so das Spannende, wie es dann zu Ende geführt wird.
Das muss ich auch sagen, das ist so wirklich die absolute Stärke und das feiere ich halt auch immer. Aber ich mochte auch einfach wirklich immer die Story. Und das ist für mich wirklich in Staffel 1 Peak. Das ist so wirklich die Balance gefunden. Für mich ist es eine der besten ersten Folgen einer Serie jemals.
Mhm.
Also ich bin so direkt gehuckt gewesen, als ich diese allererste Folge der ersten Staffel gesehen habe. Und ich finde, die erste Staffel ist wirklich storytechnisch, ist es so richtig rasant und auch wirklich der perfekte Mix und es macht ultra viel Spaß und es hat dann für mich immer mit und mit immer ein bisschen mehr abgenommen und deswegen hoffe ich, dass, also ist es für mich irgendwie so ein bisschen der Reiz deshalb weg, auch wenn ich natürlich irgendwie diese ganzen kritischen Stimmen da drin sehr, sehr gerne mag, aber ich glaube, ich muss einfach Staffel 4 jetzt mal gucken und dann.
Ja. Ich habe noch ein bisschen Feedback mitgebracht von, diesmal allerdings nicht als Sprachnachricht, sondern als Kommentar von Amina Reservoir. Ich wechsle mal komplett das Thema und frage euch, was ist so eine Komfortserie oder ein Komfortfilm, das euch die euch vom Weltgeschehen ablenkt? Weil The Boys tut das ja nicht. Das lenkt ja eher die Aufmerksamkeit aufs Weltgeschehen.
Ja.
Was guckt ihr, um klar zu sein? Ich meine, viele Leute gucken ja irgendwie The Office oder Friends in Dauerschleife.
Ja, also Office habe ich früher sehr oft geguckt. Das wäre auch so eine, ich finde, das ist immer eine gute Antwort.
Ja.
Das ist einfach so, ich mag diese Welt, diese Figuren.
Ja,
das ist alles auch so ein bisschen heile Welt.
Ja.
Aber immer, wenn ich so Eskapismus betreiben will, da gucke ich mir keine Serie an, sondern Sketche von Key und Peele.
Oh ja.
Das ist stark, ich finde, die werden nie schlechter. Ich gucke mir das so gerne an.
Das stimmt. Kann ich verstehen.
Oh.
Wie ist es bei dir,
Lenny? Ich hoffe auch so ein bisschen, dass Jordan Peele irgendwann noch mal so die Muße dafür hat, zumindest was dafür zu schreiben, dass es vielleicht Keegan-Michael Key noch mal alleine macht oder so.
Ja.
Ich hoffe auch.
Wie ist es bei dir, Lenny?
Das ist eine sehr, sehr starke Antwort. Da kann ich eigentlich nicht mithalten. Bei mir ist es Age of Attraction. nee, also ich habe aktuell ist es für mich so sehr Shrinking gewesen.
Oh ja.
Wo ich mich auch so einmal die Woche darauf freue, so darin zu versinken. Wobei ich auch sagen muss, dass ich so mit Staffel 3 so ein paar Problemchen habe. Mhm. Aber trotzdem ist es einfach so, ach, einfach so ein bisschen sehr wohlfühl.
Aber hast du keine Serie, die du irgendwie seit Jahren immer mal wieder guckst?
Seit Jahren immer wieder guckst.
Simpsons?
Simpsons hätte ich jetzt halt gehabt? Bei mir, aber das ist halt auch weltpolitisch. Ne? Ja. Das ist auch so das Ding. Deswegen, oh Gott, wie so eine Serie, die ich immer wieder gucke. Ich habe es ja häufig, wenn es mir wirklich schlecht geht, dann gucke ich Winnie Pooh.
Ach, schön.
Das ist okay. So, das ist bei mir wirklich so tiefste Kindheit, so irgendwie alles von Winnie Pooh gucken. Ich habe letztens auch nochmal, Gangs mir nicht so gut, habe ich einfach ein Winnie Pooh Hörspiel angemacht. So,
wow.
Finde ich so, ich finde, das ist einfach, ja.
Das Verständnis.
Dieser Bär hat ja mein Herz, ja.
Bei mir ist es Always Sunny in Philadelphia. Und Civilization.
Verstehe ich sehr gut.
Damit kommen wir zu den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Ja, diese Woche startet im Kino zum Beispiel Ready or Not 2 ab dem 9. April. Kurz ein paar Worte zum ersten Teil. Der hat ja, also Ready or Not, der hat dann irgendwie einen komischen deutschen Titel. Ich habe das irgendwie gerade im Kopf, aber ich bin
mir Braut, die alle umhaut.
Die Braut, die alle umhaut. Das war's nicht, aber das ist schon stark. So, ich Ready or Not hat eine kleine
So. Noch viel, viel besser als mein. Sorry,
hau raus.
Auf die Plätze fertig, tot.
Oh Gott. Also wirklich.
Okay, hier Vorschlag. Wir machen mal für irgendeinen Quiz oder so im Podcast, machen wir.
Die deutschen Untertitel.
Nein, machen wir es nicht. Wir überlegen die selber und die kreativste Antwort gewinnt.
Das finde ich sehr, sehr gut. Aber ich finde auch so, die wollten so einen Reim machen, weil not auf Tod sich so reimen soll, wenn man das hier so ausgeschrieben sieht, aber es ist ja fürchterlich.
Ich erinnere mich an unseren ab 1. April-Joke auf Instagram, wo wir gesagt haben, dass wir Synchronsprecher von Scary Movie werden im neuen Film auf Deutsch.
Ja.
Und dann war ein Gag, war, dass wir auch Scary Movie 2 schon gecastet wurden. Und dann haben wir die ganze Zeit überlegt, wie wir den Film nennen, sodass es halt drüber ist und ganz klar halt ne, ein Joke, aber halt auch, was wirklich sich auf so einen deutschen Titel bezieht. Und ich glaube, einer der Arbeitstitel war von uns Scary Movie 2, totgelacht und eingeschissen. Immer noch schade, dass der nicht genommen wurde.
Gelacht und
eingeschissen. Ja. Was war's? Was wurde es dann? Totgelacht und eingesagt wurde es dann, glaube ich.
Ich gucke kein CSB-Content
kann in meiner Freizeit. Du lebst ihn.
Genau.
So, ja genau, der erste Teil hat halt schon echt eine Kultgemeinschaft und ist halt auch einfach harmloser Horrorspaß, der einfach gut inszeniert ist.
Um was ging es da? Ich habe beide Filme nicht gesehen.
Also pass auf, es geht um eine junge Frau, gespielt von Samara Weaving, übrigens auch wirklich die Nichte von Hugo Weaving. Ne? Kennt man ja als
Elrond
oder auch als Agent Smith. Und der hat, also nicht er, sondern sie heiratet einen sehr, sehr reichen jungen Mann, der aus so einer Familie kommt, die so Milliardäre sind, die wirklich so steinreich sind. Und ich finde das so witzig, dass so quasi am Anfang in der Exposition erzählt wird, so, die sind reich geworden mit Brettspielen. What?
Das ist dein Dream come true.
Also, hier nicht mal Klaus Teuber, möge in sie in Ruhen, der Katanen geschaffen hat. Ich glaube, nicht mal der wurde Milliardär. In Ready or Not ist es dann so, dass diese junge Braut in ihrer Hochzeitsnacht, nach der Hochzeit, so das Opfer einer Familientradition wird. Ich kriege das jetzt auch nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber de facto wird sie von der Familie gejagt.
Ah.
Und es ist so eine Art, sie muss um ihr Überleben kämpfen.
Okay.
Und dann kommt auch so ein bisschen raus, dass es dann auch so eine übernatürliche Komponente gibt. Das ist kein Spoiler, keine Sorge, aber dass, dass diese Familie halt Kontakte zum Teufel hat. So.
Oh.
Und es wird am Rande, es spielt auch alles innerhalb von einer Nacht, und es wird am Rande immer wieder mal so erzählt, dass es da vielleicht so mehr herauszufinden gibt.
Okay.
Der ist gut, der ist solide. Also Eve von Belief, ne, behauptet wirklich, das ist so einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre. Er liebt den, glaube ich, aber ich würde lange nicht so weit gehen. Ich finde den einfach solide. Macht Bock. Und das liegt vor allem an Samara Weaving, die das wirklich grandios spielt, die das auch, also das Lustige ist ja, dieser Film ist so drüber, dass es manchmal auch einfach witzig ist, dem Ganzen zuzugucken. Also er ist nicht wirklich gruselig, meiner Meinung nach. Und das Schöne ist halt, so wie so ein Leslie Nielsen in Die nackte Kanone, obwohl er da wirklich den albernsten Scheiß von sich gibt, aber halt das ernst spielt, so spielt auch Samara Weaving diese Rolle sehr ernst.
Okay.
Und genau das ist so das Richtige, das ist genau richtig. So. Und jetzt kommt halt Ready or Not 2. Und da ist es wieder so, dass Samara Weaving das wunderbar spielt. Und
sie heiratet noch mal.
das Schöne ist, dass der zweite Teil wirklich nahtlos an den ersten anknüpft.
Ah, okay.
Nahtlos. Also er geht wirklich genau dann. Also das ist eigentlich perfekt für so ein Double Feature.
Die letzte Einstellung wird übernommen.
Also. Genau. Geil. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und sie erwacht dann im Krankenhaus und trifft dort auf ihre entfremdete Schwester, die halt ne, mitbekommt, dass es ihr nicht so gut geht. Mhm. Und die beiden müssen dann aber feststellen, dass der Albtraum nicht nur nicht vorbei ist, sondern dann kommen halt diese anderen Familien so ein bisschen ins Spiel. So, genau, Lenny und ich, wir haben den zusammen gesehen, ne?
Ja.
Wie findest du ihn?
Du überlegst immer, haben wir den zusammen gesehen?
Ich muss gerade wirklich noch mal kurz überlegen.
Ja, aber das ist schon lange her, gefühlt.
Das ist schon eine Weile.
Über 100 her. Ja. Ich muss sagen, wie du gesagt hast schon, Samara Weaving ist einfach fantastisch. Diese Frau ist wirklich so die Scream Queen.
Ja.
Überhaupt aktuell und wirklich in allem, was sie mitspielt, horrormäßig, dominiert sie so sehr. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ja, ansonsten ist der Film, finde ich, tritt so in dieselbe Kerbe wie der davor. Ich finde, ist ein bisschen schwächer, weil er halt so ein bisschen Sachen ad absurdum führt,
ja.
Die dann aber wirklich sehr unglaubhaft sind. Und dann, ne,
ja. Ich kann dir sagen, ich kann genau den Finger drauf legen, warum ich diesen Film schlechter als den ersten finde.
Ja, aber es ist ein Spoiler, ne? Oder?
Nee, ist kein Spoiler. Ist kein Spoiler, ne? Catherine Newton, die Schwester. Mhm. Ich finde wirklich, diese gesamte Konstellation mit der Schwester wirkt irgendwie weird und so reingedrückt. Und mein größtes Problem mit der Schwester ist, also es wird halt gespielt von Catherine Newton, die man ja zum Beispiel aus Quantumania kennt, Ant-Man and the Wasp, die nimmt halt im Gegensatz zu Samara Weaving dieses Ganze nicht ernst. Also es ist wirklich, es ist so oft in diesem Film passiert, dass halt ihr was ganz, ganz Schreckliches passiert und sie hat Angst. Und dann gibt es einen Umschnitt zur nächsten Szene, was aber eigentlich ne, in der Handlung irgendwie 6 Sekunden später passiert. Mhm. Und sie fängt halt an, Witze zu reißen. Ah, und da finde ich so, gerade so die Regie ist es, ich weiß nicht, ob es dann wirklich, also ich würde wirklich dann einen Vorwurf so ein bisschen an die Regie machen, weil die muss das eigentlich zusammenhalten. Klar wird das Ganze teilweise sehr achronologisch und so weiter gefilmt. Aber irgendwie finde ich dann diesen Switch immer wieder so das, was Samara Weaving so großartig macht, das Ganze halt ernst zu nehmen, das tut Catherine Newton halt nicht. Und ich finde diese gesamte, jedes Mal, wenn es irgendwie um diese Schwestern-Konstellation ging, finde ich, lahmt dieser Film. Und ich finde das sehr schade. Und ich finde, man merkt auch, dieser Film war ursprünglich nicht als Ready or Not 2 geplant. Die beiden Regisseure, nämlich, jetzt lass mich auch ihre Namen nennen, die sind nicht gerade einfach, Matt Bettinelli-Alpin und Tyler Gillette oder Gillett, die sind übrigens bekannt für die VHS-Filme und die haben auch Scream 5 und 6 gemacht.
Okay.
Und die haben eigentlich ein völlig anderes Drehbuch geschrieben über zwei Schwestern, die halt in so eine Situation geworfen werden und wollten den als nächstes machen. Dann kam halt aber das Studio und hat gesagt, wir wollen von euch Ready or Not 2, hättet ihr nicht Bock? Okay. Dann haben die halt ihr Drehbuch umgeschrieben und das dann quasi da so reingepresst.
Okay, das merkt man.
Und das merkt man vorne und hinten, finde ich. Und ich muss wirklich sagen, das Ganze hat so ein bisschen, das erinnert an John Wick 2, weil, ich meine, für alle, die John Wick nicht kennen, in dem ersten Teil geht es darum, dass so ein Typ, so ein Gangster ermordet dessen Hund und weiß aber nicht, dass dieser John Wick es faustdick hinter den Ohren hat, weil der mal Auftragskiller war. Und dann wird halt immer wieder diese Welt angedeutet. Und du erfährst aber nicht mehr, und das ist eigentlich so die Qualität von John Wick. Und dann kam halt John Wick 2 und diese gesamte Welt auserklärt. So, da gibt's das Hotel, da gibt's dieses Münzsystem, da gibt's diesen und jenen Auftragmörder, da gibt's diesen Kodex, diese Regeln und so weiter und so fort, den Concierge.
Wurde ja auch über die Filme hinweg noch immer noch mehr Lore hinzugefügt. Ja.
Spiele.
Noch eine Serie. Ja. Genau.
Ja. Und das passiert auch so ein bisschen bei Ready or Not 2. Es wird so entmystifiziert, es wird auserklärt. Nur waren die Regeln bei John Wick 2 irgendwie, finde ich, sehr viel interessanter als in Ready or Not.
Ja, das ist auch, es ist auch ein bisschen witzig, was die sich halt so ausgedacht haben.
Genau.
Weil es auch so
drüber ist, so ja. Definitiv. Vor allem dieses Ehrenkodex-Thema, dass sich so tausende Menschen auf der gesamten Welt halt. Egal. Anderes Thema, völlig egal. Aber bei John Wick 2 mag ich's und hier mochte ich es nicht besonders. Vor allem, also es ist schon geil, wie Elijah Wood das spielt. Der spielt nämlich diesen Anwalt, der die Regeln so ein bisschen offenbart. Und der spielt das extrem sympathisch. Und es macht so viel Spaß, dieser Figur zu folgen. Ja, aber diese Regeln sind halt auch so. Oh, also mich hat das schon auch sehr kalt gelassen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das stimmt. Ich habe mich natürlich noch mal gefreut, auch noch mal Sarah Michelle Gellar zu sehen. Also der ist schon irgendwie so sehr vollgepackt, dieser Cast. Aber ich finde den so schwächer als den ersten Teil. wegen all deinen Punkten, die du genannt hast. Ich kann eigentlich nichts mehr hinzufügen.
Ach, schön. Ich will nur noch sagen, aktuell läuft ja auch They Will Kill You mit Zazie Beetz. Der ist wirklich sehr, also ne, vom Vibe her sehr ähnlich, auch sehr blutig. Auch eine junge Frau, die in so eine Situation geworfen wird, wo sehr, sehr viele Wesen sie jagen. Und ich finde They Will Kill You wirklich besser. Also ja, wirklich, wirklich besser als Ready or Not 2, muss ich ganz offen sagen.
Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe den nämlich letztens mit Boris hinter der Kamera geguckt, weil ich den nachholen wollte. Und ich fand den so ein bisschen okay.
Ja, tatsächlich?
Ja, weil der hat so sehr, sehr krasse Einstellungen und auch wirklich so sehr krasse Twists, so um Sachen darzustellen. Aber so als Großen und Ganzen war ich dann doch irgendwie so ein bisschen underwhelmed.
Ich fand den auch nicht perfekt, um Himmels Willen. Aber ich finde gerade Zazie Beetz auch sehr, sehr, sehr cool in dieser Rolle. Und ich fand den aber wirklich besser als Ready or Not 2. Also,
das wüsste ich gerade gar
nicht. Echt krass. Das
ist fast schon so bei mir ebenbürtig. Und vielleicht sogar Ready or Not 2 ein bisschen besser. Ich weiß es nicht.
Crazy. Okay, ja gut, aber mag sein.
Ja, ja, ich weiß
es nicht. So scheiden sich die Geister. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die Ready or Not 2 besser fanden als den ersten. Aber das wird mich überraschen.
Ja, aber vielleicht ist einfach auch mal ein Film mit Samara Weaving und Zazie Beetz.
Ja, aber also wirklich perfektes Double Feature, die beiden Filme.
100%.
So, kommen wir zum nächsten Film, der auch Oscar-nominiert war für den besten Animationsfilm. Nämlich ein Film, der jetzt im Kino startet. Arco, auch der hat einen deutschen Namen, einen deutschen Zweittitel bekommen. Eine fantastische Reise durch die Zeiten.
Das ist wirklich so random Wörter.
Generischer geht's nicht.
Nicht nur durch die Zeit, sondern durch die Zeiten.
Ja. Yeah. Ist eigentlich ein französischer Film von Regisseuren und Drehbuchautoren, deren Debütwerk das ist, von Sprechern, die man eigentlich so nicht kennt. Es gibt aber einen sehr bekannten Namen in dieser gesamten Konstellation und das ist Natalie Portman.
Natalie Portman.
Sie spricht nicht nur eine der Figuren, sondern sie hat den Film auch quasi vor dem Ruin gerettet und im Wesentlichen mitfinanziert, als der eigentlich schon durch war mit dem Geld und kurz davor war, brach zu liegen. Und das Lustige ist, Jonas, du hast den Film gestern gesehen, ne?
Ja.
Ich habe den Film vor einem Jahr gesehen in Cannes, in der Pressevorführung dort. Das war die Erstaufführung und die war erstaunlich leer.
Hast du den auf Französisch gesehen?
Tatsächlich weiß ich das nicht mehr.
Wahrscheinlich schon, oder?
Ja,
also in Cannes wird er schon auf Französisch
laufen. Ich habe den 100%. Also ohne mich dran erinnern zu können, ich habe den safe auf Französisch
gemacht. Weil im englischen Voicecast, da hat sich auch was versammelt. Mark Ruffalo, Natalie Portman, Will Ferrell, Andy Samberg, Flea von den Red Hot Chili Peppers, America Ferrara, genau.
Warum soll ich vor den Red Hot Chili Peppers fliehen? sorry. Aber auf jeden Fall geht es um, also ich mag die Handlung, die gesamte Idee ist crazy. Der Film wurde ja auch komplett in Paris irgendwie gemacht und animiert und geschrieben. Und es geht darum, also stell dir mal vor, Regenbögen wären keine Naturerscheinungen, sondern Menschen aus der Zukunft in Regenbogenkostümen, die durch die Zeit reisen. Deswegen auch der Zweititel. Und es geht um den 10-jährigen Arco, der irgendwie so eine Regel bricht. Also der lebt im Jahr 3000. Und
nee, Alper, du musst es richtig sagen. Er lebt im Jahr 3000.
Er lebt im Jahr 3000. Und
das wird diesem Film so überhaupt nicht gerecht
sein. Nee, überhaupt nicht. Er klaut im Geheimen diesen Anzug und reist in der Zeit, obwohl er viel zu jung ist dafür, und reist aus dem Jahr 3000 ins Jahr 2075. und trifft dort auf Iris und ihren Roboter Mickey, deren Welt halt wirklich gerade sehr, sehr, sehr schlimm vor dem Klimawandel bedroht ist. Mhm. Und ja, gemeinsam versuchen die beiden, Arco zurückzubringen ins Jahr 3000.
Ja.
Und ja, das ist der Film.
Ja.
So, die Handlung.
Ja, der ist ja auch nur 1,5 Stunden lang.
Nicht mal, 89 Minuten.
Es tut mir leid, mit diesem Fauxpas.
Sorry, ich spiele Civilization.
Für dich ist 1,5 Stunden so eine Minute.
Ja, stimmt.
Ja, genau. Ich finde, die Handlung ist sehr simpel. Der Film ist auch relativ so kontemplativ, so langsam.
Bedächtig.
Bedächtig. Es hat mich in seinen besten Momenten an Studio Ghibli-Filme
100%. Auch der Look ist sehr Ghibli-esk.
Wahnsinnig schön. Ich glaube tatsächlich, das könnte ein Film für dich sein, Lenny. Du magst doch so schöne Filme.
Du magst einen Punkt.
Wo nicht so viel passiert.
Wir mögen hässliche Filme.
Ja.
Deswegen müsstet ihr eigentlich ganz viel Spaß mit dem Merken mittendrin.
Ja, eigentlich schon, ja. Oh, ich liebe so einen digitalen, clean Look, wenn alles gleichmäßig ausgeleuchtet ist.
Ja, genau, also der Film ist wahnsinnig schön. Ich hatte auch den einen oder anderen Moment, wo mir dann ein Tränchen ins Auge kam, gerade so, wenn es um diesen Roboter geht, ja, der mehr ist als nur ein Haushaltsgerät.
Ja.
Und ja, aber am Ende des Tages war
Sehr schöne Musik auch, sehr episch.
Und ja, wie gesagt, schönste Momente, so wie Studio Ghibli.
Ich stimme zu, auch so gerade so die Ideen, die da drin stecken, ja, so diese Zukunftsängste, aber auch das ganze Thema mit Hoffnung und wie skurril teilweise das mit den Farben und so weiter ist. Ja. Lass uns mal zu den Abers kommen.
Ja, also Aber, der deutsche Titel, eine fantastische Reise durch die Zeiten. Also so viel durch die Zeiten reisen die jetzt auch nicht.
False Advertising. Vor allem, also, wenn man im Trailer sieht, so wie die dann bei Dinosauriern sind und so weiter.
Ja, genau.
Also die Familie aus der Zukunft sucht halt wirklich in verschiedenen Zeiten Arco.
Ja.
Und tatsächlich hatte ich so die ganze Zeit das Gefühl, ich wünschte, dieser Film würde sich um die Familie drehen und nicht um Arco. Weil ich halt diese fantastischen Reisen, ja, durch die Zeiten sehen möchte und nicht das, was im Jahr 2075 passiert.
Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig, vorher zu wissen, weil ich habe einen anderen Film erwartet.
Ich auch.
Ich war jetzt nicht enttäuscht. Ich war so ein bisschen enttäuscht.
Ich war auch ein bisschen enttäuscht.
Nicht mehr von diesen Zeiten gesehen hat.
Der ist eigentlich im positiven Sinne skurril, aber dann gibt es zum Beispiel auch dieses Team aus diesen drei Leuten, die dann Arco jagen auch. Die sind in dreifarbig gekleidet, also jeder hat eine andere Farbe und jeder hat eine andere Sonnenbrille. Und die sind so unglaublich goofy, dass es mich richtig aus dem Film gerissen hat. Und jedes Mal, wenn die irgendwie zu sehen waren, dachte ich mir, ach Gott, nein, warum tut ihr das? Und so muss ich am Ende echt sagen, ich fand den Film auch nur so okay. Starke Botschaft, wunderschöne Animation, ein paar sehr interessante Ideen. Aber so eine Story, die wirklich halbgar ist. Also ich mochte eigentlich nur den Anfang und das Ende vom Film. Und so zwischendrin, fand ich, hatte der echt so seine Längen.
Ja. Es ist nicht sehr viel passiert.
Es passiert ja leider nicht so
und
viel.
Und das Ding ist, ich glaube, wenn es davon ein Spin-off geben würde, wo man die Sicht der Familie sieht,
ja,
das wäre interessanter geworden.
Ich stimme zu.
Andererseits muss man auch sagen, ich fand so diese Freundschaft, die zwischen Arco und dieser Iris zustande kommt, die fand ich sehr süß.
Ja, absolut.
Es ist ein sehr süßer Film.
Okay,
das, wenn wir Stadt, Land, Fluss spielen würden und eine Kategorie ist süßer Film, würde Arco bei A auf jeden Fall zählen.
Sehr gut, ja, sehr gut. Und nicht bei B.
Nein.
Barco.
Das ist aber der zweite Teil, das
Brücko.
Sequel. Okay. Eko.
Sehr gut.
Hallo, ich bin Arco, das ist meine Schwester Brücko.
Nee, aber das wird die Trilogie. Arco, Beko und Seko. Das sind dann
wenn, ich mir, wenn ich mir anschaue, also ich muss ja auch sagen, also ich bin ein riesiger Fan von Animationsfilmen und der steht natürlich auch auf meiner Liste, aber was mich, also ich werde ihn trotzdem gucken, aber mich stören die Gesichter. Ich finde diese Gesichter wirklich, okay, spricht mich null an und ich bin da so,
ja,
die haben so volle Lippen und
das hat übrigens Lenny auch bei der Mittagspause über uns beide gesagt.
Ja.
Mich stören die Gesichter.
Das kann ich vollkommen nachvollziehen.
Wirklich, also es ist so, also
am schlimmsten an deinem Gesicht finde ich so die Augen und die Nase, ja, aber auch der Mund ist wirklich keine, da guckt man nicht gerne rein.
Aber die Stimme auch.
Und dann, wenn du an den Ohren angelangt bist, denkst du dir auch, boah Gott, ich wünsche, dieser Blick wäre jetzt zu Ende.
Weißt du, und dann kommst du noch zum Charakter.
Ekelhaft. Genauso ekelhaft wie Stinktiere. Denn, achso, sorry, wolltest du noch was aussagen zu Arco?
Nee, ihr habt alle schon meine Gedanken sehr gut gegeben.
Wer Arco sagt, muss auch Beko sagen.
Richtig.
Und wenn wir schon über stinkende Gesichter sprechen, dann müssen wir auch über Stinktiere sprechen, denn das ist ein weiterer Film, der diese Woche startet. Ebenfalls aus dem franco-belgischen geografischen Raum. Ich spiele Civilization, ich kenne mich aus.
Schon erobert.
Ich habe das schon erobert, du, mit Gandhi. So, Skunk mit Gandhi und einer Atomwaffe. Das liebe ich an Civilization 5 oder 6. Ich glaube, in Civilization 7 kommt er gar nicht mehr vor, Gandhi.
Okay.
Da gibt es neue Helden. Boah, lass uns mal einen ganzen Podcast nur einfach Civilization spielen.
Ja, so 8 Stunden. Ich würde es gerade sagen.
Ja, gar nicht drüber reden, sondern einfach spielen.
Einfach streamen.
Oh, geil.
So, dann gibt es auch die Nation Hollywood einfach, mit der man auch expandiert.
Ach, Lenny, das war ein schwacher Gag.
Ja, ich weiß es doch. Ich wollte nur einen Kontext für Filme herstellen.
Nein, es tut mir leid. Ich wollte. Oh. Yes, and.
Wer wäre der Leader von Hollywood Land?
Steven Spielberg. Ich weiß es nicht.
Mhm.
Was sagst du? Eigentlich muss es so jemand sein, der hinter den Kulissen irgendwie. So jemand wie David Zaslav oder so.
Nein! Jerry Bruckheimer.
Wow.
Und Roland Emmerich.
Und Michael Bay.
Uwe Boll.
Das stimmt.
Das ist wirklich die Speerspitze von Hollywood.
So. Ja, und die Speerspitze des belgischen Kinos ist aktuell ein Film, der so richtig in die Fresse geht und der quasi so, wenn du so eine Skala hast von Filmen, dann ist so Skunk das eine Ende, sorry, Arco das eine Ende und Skunk so das andere.
Das ist, ja 100%.
Das Gegenteil von Arco ist nämlich Skunk. Ein Film von dem Filmemacher Coen Mortier, der auch Ex-Drummer und 22. Mai gemacht hat. Kann man vielleicht kennen, aber ist wirklich sehr Indie-Kino.
Wir sprechen ja öfters mal drum, dass wir Filme beim Fantasy-Filmfest sehen und es dann schade finden, dass es die irgendwie nie in die Kinos bringt, findet. Oder dass die auch nicht mal auf Blu-ray kommen und dass die dann, dass man die nur über einen Import oder sowas irgendwie schauen kann und dass dann halt viele Leute überhaupt die gar nicht anschauen. Und das Ding ist, wir haben den Film, ich habe ihn danach geguckt, am 20.09.2024 geschaut.
Boah.
Beim Fantasy Filmfest.
Ja.
Und jetzt startet er erst in Deutschland in den Kinos.
Absolut. Der hat aber auch damals, also wir haben uns sehr auf den Film gefreut und der hat auch beim Fantasy Filmfest sehr hohe Wellen geschlagen. Und übrigens, wo wir auch bei dem Thema sind, wenn ihr diesen Podcast hört, ich glaube, nächste Woche startet zum Beispiel in Köln die Fantasy Filmfest Nights. Das geht dann 3 Tage lang. Da werden jeden Tag 5 oder 6 Filme gezeigt. Man kann sich hoffentlich noch Tickets holen. Checkt auch gerne mal, also das findet ja wirklich in allen größeren Städten in Deutschland findet ja das Fantasy Filmfest 3-mal im Jahr statt. Also kann ich nur empfehlen, euch auch Tickets zu holen. Also jetzt nächste Woche zum Beispiel in Hamburg, Köln und Nürnberg und Berlin. Und dann die Woche darauf, ab dem 23. in Stuttgart, Frankfurt und Minga.
Endlich sind wir mal hier in der ersten Woche dran. Weil normalerweise ist in Köln immer so die zweite Woche.
Resterampe.
Ja. Tja, Köln ist die Resterampe Deutschlands, so. Das habe ich gesagt. Nein, ich liebe Köln. So, Skunk ist ein Film, der, wie gesagt, extrem in die Fresse geht. Skunk dreht sich nämlich um einen Jungen namens Liam. Und Liam wächst so auf, wie ich mir die Kindheit von Jonas vorstelle. So komplett.
Da ist kein Wald im Film.
Das ist stimmt.
Doch, da ist ein Wald im Film, scheiße. Aber kein Tannenwald.
Da ist kein Tannenwald im Film. Die Eltern sind extrem verroht. Also es geht um in seinem wirklich, also er geht einmal die Treppe runter und trifft auf eine Orgie, die auch so sehr explizit gezeigt wird.
Geht er nicht die Treppe hoch sogar?
Oder hoch. Stimmt, der wohnt im Keller. Stimmt, der wohnt im Keller. Dann nehmen die Drogen und sind sehr gewalttätig und ja.
Ich finde das schön, dass du alles sagst und du kennst trotzdem meine Mutter.
Ja, das stimmt. Nein, das ist eine sehr ehrenwerte Frau. So, Liam wird dann auch in eine Jugendeinrichtung gebracht und dort findet er nicht wirklich Anschluss. Ganz im Gegenteil, er wird von den anderen Jugendlichen schikaniert und beschäftigt sich viel lieber mit alten und sehr, sehr blutigen Filmen. Der hat vor allem diesen einen Lieblingsfilm, der extrem weird ist. Ich weiß nicht, was es war.
Also ich meine, das ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Das ist 2 Jahre. Ne? Du hast Arco vor einem Jahr gesehen und Skunk vor 2 Jahren.
Ja.
Hast du Skunk auch gesehen?
Ich habe Skunk auch gesehen.
Okay. Ja. So.
Also ich kann mal so viel sagen, jetzt wenn er im Kino läuft, ich will den kein zweites Mal gucken.
Nee, ich muss auch ganz ehrlich sein, ich war auch da so ein bisschen enttäuscht. Es ist aber schon spannend, was dieser Film macht. Der ist so sehr rough und sehr roh und Liam ist so ein sehr introvertierter Junge, aber man merkt so bei dieser Figur immer, dass so ein riesiges Gewaltpotenzial in ihm schlummert und ich finde, er zieht so sehr viel Spannung daraus, dass man so darum mitfiebert, was mit diesem Jungen passiert.
Wann wird er explodieren?
Wann wird er explodieren, genau. Und man fiebert so mit um sein Wohlergehen und ja, so ein bisschen hat mich das so erinnert. Das ist so ein richtiges so Punkrock-Black-Metal-Systemsprenger. Falls ihr euch noch an den Film Systemsprenger erinnert, wo es ja auch um so ein Kind geht, das durch sämtliche soziale Einrichtungen geschoben wird, ob weil es so problematisch ist in seinem Verhalten. Und das hier ist halt so ein bisschen erwachsener, aber auch sehr verroht und sehr hart vor allem. Es ist schon ein spannender Film.
Ja, das Ding ist auch, den muss man sich, glaube ich, auch schon, wenn man den anschauen will, in so einer Stimmung anschauen, wo man bereit ist, weil die Kamera hält auch schon immer drauf und es geht sehr in die menschlichen Abgründe rein.
Ja.
Es ist ein sehr hoffnungsloser Film.
Ja.
Und ich fand, dass der, also ich mochte den schon sehr, weil ich mag halt auch gern so, wenn Kino sich sowas traut und auch so Brutalität darstellt.
Ja.
Aber mir war das stellenweise dann auch so im Nachhinein echt so fast schon zu drüber, wenn er dann hochkommt, da diese Orgie ist. Das hat sich dann fast schon angefühlt wie so eine Persiflage.
Ja, definitiv.
Und ich mochte auch dieses, der hatte ja sowas sehr Dokumentarisches, weil er auch vor allem mit Handkamera gefilmt wurde. Und das war dann, es war immer sehr nah. Und das hat also auch verstärkt, dass ich habe mich immer so dabei ertappt, dass ich mich so sehr voyeuristisch gefühlt habe. So, wird hier gerade so irgendwie was abgebildet, was man eigentlich nicht zeigen sollte. Aber andererseits ist es ein fiktiver Film. Ich war da so sehr zwiegespalten.
Ja, verstehe ich.
Gehe ich zu 100% mit. Also ich finde, der ist sehr, sehr, sehr extrem. Und ich habe mich da auch echt hier und da echt nicht so wohl gefühlt, weil es wirkt wirklich wie so ein Elends-Porno auch so.
Manchmal,
wirklich
ja.
So. Es ist wirklich so richtig, wie du hier oben geschrieben hast, so ein richtiger Film in die Fresse. Und ich fand es dann wirklich einfach too much. So, nenn mich zart beseitigt, ist auch vollkommen okay.
Lenny guckt da lieber Winnie Pooh.
Ich guck da lieber Winnie Pooh, aber nicht den Blood and Honey Film, der ist mir auch zu blöd. Das gefällt mir auch nicht. Ja. Nein, aber also ich find's wirklich so zu drüber. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den vor anderthalb Jahren geguckt und weiß ich nicht 100% mehr genau, was da abgeht. Ich weiß nur, dass ich es im Nachhinein echt zu viel fand.
Ich muss auch sagen, dass ich überrascht bin, wie wenig dann doch noch davon hängen geblieben ist. Ich kann mich aber tatsächlich noch an einen Moment in dem Film erinnern, wo ich mir wirklich gedacht habe, schade, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Schade, weil ich das für Liam mir irgendwie andere Sachen gewünscht hätte und die Figur auf anderen Wegen mehr gefeiert hätte. Aber ich muss auch sagen, dieser Hauptdarsteller von Liam, Thibaut Dooms oder sowas heißt er, ich habe den Namen nicht präsent, der ist wirklich krass.
Insane, ja.
Das ist schon
also, krasse Performance. Also das alles zu spielen, ist halt auch wirklich viel verlangt.
Man merkt halt wirklich, dass da so ein ganzer Ozean hinter diesen Augen steckt, der brodelt. Und es ist so, das ist wirklich schauspielerisch extrem spannend, was da passiert. Und von daher ist es schon ein guter Film, finde ich persönlich. Aber es ist auch wirklich teilweise eine Tortur, sich dem hinzugeben. Und so war auch teilweise die Stimmung im Kinosaal. Man hätte wirklich eine Nadel fallen hören. Also das ist ja auch immer wieder was Besonderes, wenn ein Film sowas auslösen kann.
Ja, und ist, wie du es gesagt hast, Lenny, das ist so ein Film, den guckt man sich einmal an.
Ja, definitiv. Ja. So, und ganz anders ist das vielleicht bei zwei Starts, auf die wir noch hinweisen wollen, die wir aber, glaube ich, alle drei nicht gucken konnten bisher, die aber diese Woche starten. Also zum einen eine Serie und ein Film. Diese Woche startet zum Beispiel auch Testaments, auf Deutsch Die Zeuginnen. Das ist eine Sequel-Serie zu The Handmaid's Tale, die auf den Romanen, also das basiert ja auf den Romanen von Margaret Atwood. Handmaid's Tale ist ja eine viel gelobte Serie, die sich um eine Welt dreht, eine Dystopie, in der
christlich-fundamentalistische Welt, so wie bei The Boys.
The
Boys ist quasi das Prequel zu Handmaid's Tale.
Also in der Welt sind Frauen auch wirklich nur noch das also haben eigentlich gar keine Rechte mehr und sind nur noch das Eigentum ihrer Ehemänner. Und wir verfolgen halt eine solche Frau, die aus diesem System ausbrechen möchte. Und Testaments erzählt diese Geschichte auch weiter. Auf Disney Plus kann man das sehen. Ich glaube, die Hauptrolle spielt auch hier Chase Infinity.
Ja,
genau.
Mit One Battle After Another durchgestartet.
Das ist, ich bin auch gespannt. Also bei dem Buch ich habe das Buch Handmaid's Tale gelesen. Ich glaube, das kam in den 80ern oder 90ern raus. Das ist schon relativ alt. Mhm. Und Margaret Atwood hat dann, ich glaube, 2019 The Testaments rausgebracht. Und die Serie geht schon sehr weit vom Buch weg, weil es einfach die ganze Welt noch mal viel genauer erzählt. Und das Buch bleibt sehr vage.
Ja.
Und jetzt basiert das auf dem Buch, aber knüpft trotzdem an die Serie an. Ich bin da schon gespannt, wie diesen
Spagat zu machen.
Yeah.
Ich habe das nicht so ganz verstanden, aber ich lasse es einfach mal so stehen. dann startet aber auch auf Apple TV Plus eine sehr interessante Geschichte, nämlich ein Film namens Outcome von Regisseur Jonah Hill. Der macht ja jetzt schon seit einigen Jahren mehrere Filme. Er spielt aber auch gleich mit. Und der Gag an dem Film ist, Keanu Reeves ist ja so ziemlich der vielleicht beliebteste Schauspieler unserer Zeit. Das ist ja wirklich so einer der wenigen, der wirklich sagen kann, ich habe keine Hater.
Genau. Du siehst ja auch Bilder von ihm, wie er in New York dann in einer U-Bahn einfach so fährt.
Ja, ja. Es gibt ja auch, ich liebe diesen kurzen Clip, wo der im Interview sitzt, unter anderem mit Kiki Palmer, der Schauspielerin, und halt so die Matrix-Produktion nacherzählt und Kiki Palmer völlig aus dem Häuschen ist. Irgendwie ein sehr sympathischer Moment. Und Keanu Reeves spielt hier quasi so ein bisschen sich selbst, weil er ein Weltstar-Schauspieler ist. Diese fiktive Version von ihm wird allerdings erpresst damit, mit so einem Tape, das ihn wohl als riesiges Arschloch offenbart. Ich weiß auch gar nicht, worum es in diesem Tape geht. Und
Im Trailer machen die so ein großes Geheimnis drum. Was ist es denn endlich? Aber ich fand es auch die Kommentare witzig unter dem Trailer, dass der Film ist so unrealistisch. Ich bin überhaupt nicht dabei, weil Keanu Reeves ein Arschloch spielt.
Aber das ist halt der Gag. Was wäre, wenn Keanu Reeves quasi einen Schauspieler im Film spielen würde, der in Wahrheit ein riesiges Arschloch ist? So, und dann spielen auch noch einige Stars mit, unter anderem Cameron Diaz, David Spade oder auch Martin Scorsese hier als Schauspieler.
so ein Gefühl, wirklich, weil Martin Scorsese Killers of the Flower Moon machen durfte, wird der jetzt in jede einzelne Serie mit reingezwungen. Wahrscheinlich hätte er so einen Vertrag unterschrieben, ey, du musst jetzt wirklich für alles herhalten.
Ja, ja. Aber immer dich selber spielen.
Ja, ja. Und ja.
Hat der aber auch schon bei Entourage vor vielen Jahren.
Ja, ja, ich glaube, der hat auch Bock drauf. Aber ich finde, der Trailer hat mich so komplett nicht abgeholt. Und so wirklich, ich finde, der Look ist so sehr, sehr, sehr bright und irgendwie so Sättigung 1000% hochgedreht. Und Jonah Hill ist halt auch, ne, ich meine, halt mit 90s gemacht und das dafür, ne?
Ein geiler Film.
Loben ihn ja auch alle, aber er hat auch wirklich Sachen mitgeschrieben, zum Beispiel You People, ein Netflix-Film mit Eddie Murphy zusammen und da hat er das Drehbuch für geschrieben und der Film ist wirklich richtig scheiße und deswegen, ich traue diesem Mann auch nicht zu 100%.
Also die Idee ist ja, ne? Take it or leave it. Genau. Die Sache ist, es ist auch jetzt kein Kinofilm oder so ein ganz. Es ist halt ein Streaming-Produkt. Es ist ein Ding, das halt direkt auf Apple TV Plus startet. Und von daher kann man sich geben. Wir wollten nur diesen Service-Hinweis mal geben. Also ich glaube, ich werde ihn auf jeden Fall gucken, falls ich beim Civilization-Spielen irgendwie dazu komme.
So ein Second Screening.
Ja. Nein, das war
Scherz. Screen, wer Alper ist so brainy, dass er nebenher noch irgendwie auf seinem Handy die Steuererklärung macht.
Absolut.
Du wirst langsam wieder Zeit, ne?
Es wird Zeit.
Wow, das ist noch ein Service-Hinweis für euch. Macht eure Steuererklärung.
Holt euch das Geld zurück oder bezahlt noch mehr.
Boah, die Funk-Zielgruppe, die holen wir gerade ab. Ja, folgt uns gerne auf Spotify, wenn ihr weiter an wichtige Momente aus eurem Leben erinnert werden wollt. So, das Gegenteil von Eskapismus, was wir hier bieten. Gebt uns. Ja, ich mach das nochmal. Ja, oder folgt uns einfach auf Spotify und anderen Plotcast-Plattformen. Plotcast-Plattformen. Ja, es war sehr schön mit euch.
Danke.
Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen hier bei Cinema Strikes Back, einem neuen Podcast. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Das war ein Podcast von Funk.